ich den, der steigt. Was will er doch in der Höhe? Wie schäme ich mich meines Steigens und Stolperns? Wie spotte ich meines heftigen Schnaubens? Wie hasse ich den Fliegenden? Wie müde bin ich in der Höhe? Hier schwieg der Jüngling. Und Zarathustra betrachtete den Baum, an dem sie standen, und sprach also: Dieser Baum steht einsam hier am Gebirge. Er wuchs hoch hinweg über Mensch und Tier. Und wenn er reden wollte, er würde niemanden haben, der ihn verstünde. So hoch wuchs er. Nun wartet er und wartet, worauf wartet er doch? Er wohnt dem Sitze der Wolken zu nahe, er wartet wohl auf den ersten Blitz? Als Zarathustra dies gesagt hatte, rief der Jüngling mit heftigen Gebärden: Ja, Zarathustra, du sprichst die Wahrheit. Nach meinem Untergange verlangte ich, als ich in die Höhe wollte, und du bist der Blitz, auf den ich wartete. Siehe, was bin ich noch, seitdem du uns erschienen bist? Der Neid auf dich ist's, der mich zerstört hat. So sprach der Jüngling und weinte bitterlich. Zarathustra aber legte seinen Arm um ihn und führte ihn mit sich fort. Und als sie eine Weile miteinander gegangen waren, hob Zarathustra also an zu sprechen: Es zerreißt mir das Herz. Besser als deine Worte es sagen, sagt mir dein Auge alle deine Gefahr. Noch bist du nicht frei, du suchst noch nach Freiheit. Übernächtig machte dich dein Suchen und überwach. In die freie Höhe willst du, nach Sternen dürstet deine Seele. Aber auch deine schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit. Deine wilden Hunde wollen in die Freiheit. Sie bellen vor Lust in ihrem Keller, wenn dein Geist alle Gefängnisse zu lösen trachtet. Noch bist du mir ein Gefangener, der sich Freiheit ersinnt. Ach, klug wird solchen Gefangenen die Seele, aber auch arglistig und schlecht. Reinigen muss sich noch der Befreite des Geistes. Aber bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich, wirf deine Liebe und Hoffnung nicht weg. Edel fühlst du dich noch, und edel fühlen dich auch die anderen noch, die dir Gram sind und böse Blicke. Senden. Viel Gefängnis und Moder ist noch in ihm zurück, rein muss noch sein Auge werden. Ja, ich kenne deine Gefahr. Wisse, dass allen ein Edler im Wege steht. Auch den Guten steht ein Edler im Wege. Und selbst wenn sie ihn einen Guten nennen, so wollen sie ihn damit beiseite bringen. Neues will der Edle schaffen und eine neue Tugend. Altes will der Gute, und dass Altes erhalten bleibe. Aber nicht das ist die Gefahr des Edlen, dass er ein Guter werde, sondern ein Frecher, ein Höhnender, ein Vernichter. Ach, ich kannte Edle, die verloren ihre höchste Hoffnung. Und nun verleumdeten sie alle hohen Hoffnungen. Nun lebten sie frech in kurzen Lüsten, und über den Tag hin warfen sie kaum noch Ziele. Geist ist auch Wollust, so sagten sie. Da zerbrachen ihrem Geiste die Flügel. Nun kriecht er herum und beschmutzt im Nagen. Einst dachten sie Helden zu werden. Lüstlinge sind es jetzt. Ein Gram und ein Grauen ist ihnen der Held. Aber bei meiner Liebe und Hoffnung beschwöre ich dich, wirf den Helden in deiner Seele nicht weg. Halte heilig deine höchste Hoffnung. Also sprach Zarathustra: Es gibt Prediger des Todes. Und die Erde ist voll von solchen, denen Abkehr gepredigt werden muss vom Leben. Voll ist die Erde von Überflüssigen, verdorben ist das Leben durch die viel zu vielen. Möge man sie mit dem ewigen Leben aus diesem Leben weglocken? Gelbe, so nennt man die Prediger des Todes, oder Schwarze. Aber ich will sie euch noch in anderen Farben zeigen. Sie sind noch nicht einmal Menschen geworden. Diese Fürchterlichen. Mögen sie Abkehr predigen vom Leben und selber dahin fahren. Da sind die Schwindsüchtigen der Seele. Kaum sind sie geboren, so fangen sie schon an zu sterben und sehnen sich nach Lehren der Müdigkeit und Entsagung. Sie wollen gerne tot sein, und wir sollten ihren Willen gutheißen. Hüten wir uns, diese Toten zu erwecken und diese lebendigen Särge zu versehren. Ihnen begegnet ein Kranker oder ein Greis oder ein Leichnam. Und gleich sagen sie: Das Leben ist widerlegt. Aber nur sie sind widerlegt und ihr Auge, welches nur das eine Gesicht sieht am Dasein. Da sind die Fürchterlichen, welche in sich das Raubtier herumtragen und keine Wahl haben, es sei denn Lüste oder Selbstzerfleischung. Und auch ihre Lüste sind noch Selbstzerfleischung. Eingehüllt in dicke Schwermut und begierig auf die kleinen Zufälle, welche den Tod bringen. So warten sie und beißen die Zähne aufeinander. Ihre Weisheit lautet: Ein Tor, der Leben bleibt, aber so sehr sind wir Toren. Und das Eben ist das Törichtste am Leben. Das Leben ist nur Leiden. So sagen andere und lügen nicht. So sorgt doch, dass ihr aufhört. So sorgt doch, dass das Leben aufhört, welches nur Leiden ist. Und also laute die Lehre eurer Tugend: Du sollst dich selber töten. Du sollst dich selber davon stehlen. Wollust ist Sünde. So sagen die einen, welche den Tod predigen. Lasst uns beiseite gehen und keine Kinder zeugen. Gebären ist mühsam, sagen die anderen. Wozu noch gebären? Oder aber, sie greifen nach Zuckerwerk und spotten ihrer Kinderei dabei. Sie hängen an ihrem Strohhalm leben und spotten, dass sie noch an einem Strohhalm hängen. Man gebiert nur Unglückliche. Und auch sie sind Prediger des Todes. Mitleid tut Not. So sagen die Dritten. Nehmt hin, was ich habe. Nehmt hin, was ich bin. Umso weniger bindet mich das Leben. Wären sie Mitleidige von Grund aus, so würden sie ihren Nächsten das Leben verleiden. Aber sie wollen loskommen vom Leben. Was schiert es sie, dass sie andere mit ihren Ketten und Geschenken noch fester binden? Und auch ihr, denen das Leben wilde Arbeit und Unruhe ist, seid ihr nicht sehr müde des Lebens? Böse sein, das wäre ihre rechte Güte. Seid ihr nicht sehr reif für die Predigt des Todes? Ihr alle, denen die wilde Arbeit lieb ist und das Schnelle, Neue, Fremde. Ihr ertragt euch schlecht. Euer Fleiß ist Fluch und Wille, sich selber zu vergessen. Aber ihr habt zum Warten nicht Inhalt genug in euch, und selbst zur Faulheit nicht. Überall ertönt die Stimme derer, welche den Tod predigen. Und die Erde ist voll von solchen, welchen der Tod gepredigt werden muss. Wenn ihr mehr an das Leben glaubtet, würdet ihr weniger euch dem Augenblicke hinwerfen. Oder das ewige Leben. Das gilt mir gleich, wofern sie nur schnell dahinfahren. Also sprach Zarathustra: Vom Krieg und Kriegsvolke von unseren besten Feinden wollen wir nicht geschont sein, und auch von denen nicht, welche wir von Grund aus lieben. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Meine Brüder im Kriege, ich liebe euch von Grund aus, ich bin und war euresgleichen. Und ich bin auch euer bester Feind. So lasst mich denn euch die Wahrheit sagen. Ich weiß um den Hass und Neid eures Herzens. Ihr seid nicht groß genug, um Hass und Neid nicht zu kennen. So seid denn groß genug, euch ihrer nicht zu schämen. Und wenn ihr nicht Heilige der Erkenntnis sein könnt, so seid mir wenigstens deren Kriegsmänner. Ich sehe viel Soldaten. Möchte ich viel Kriegsmänner sehen? Ein Form nennt man's, was sie tragen. Möge es nicht ein Form sein, was sie damit verstecken. Ihr sollt mir solche sein, deren Auge immer nach einem Feinde sucht, nach eurem Feinde. Euren Feind sollt ihr suchen, euren Krieg sollt ihr führen, und für eure Gedanken. Und wenn euer Gedanke unterliegt, so soll eure Redlichkeit darüber noch Triumph rufen. Ihr sollt den Frieden lieben. Als Mittel zu neuen Kriegen. Das sind die Gefährten und Vorläufer solcher Heiligkeit. Und bei einigen von euch gibt es einen Hass auf den ersten Blick. Und den kurzen Frieden mehr als den langen. Euch rate ich nicht zur Arbeit, sondern zum Kampfe. Euch rate ich nicht zum Frieden, sondern zum Siege. Eure Arbeit sei ein Kampf. Euer Friede sei ein Sieg. Man kann nur schweigen und still sitzen, wenn man Pfeil und Bogen hat, sonst schwätzt und zankt man. Euer Friede sei ein Sieg. Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg heilige? Ich sage euch, der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt. Der Krieg und der Mut haben mehr große Dinge getan, als die Nächstenliebe. Nicht euer Mitleiden, sondern eure Tapferkeit rettete bisher die Verunglückten. Was ist gut, fragt ihr. Tapfer sein ist gut. Lasst die kleinen Mädchen reden. Gut sein ist, was hübsch zugleich und rührend ist. Man nennt euch herzlos. Aber euer Herz ist echt. Und ich liebe die Scham eurer Herzlichkeit. Ihr schämt euch eurer Flut, und andere schämen sich ihrer Ebbe. Ihr seid hässlich? Nun wohlan, meine Brüder. So nehmt das Erhabene um euch, den Mantel des Hässlichen. Und wenn eure Seele groß wird, so wird sie übermütig, und in eurer Erhabenheit ist Bosheit. Ich kenne euch. In der Bosheit begegnet sich der Übermütige mit dem Schwächlinge. Aber sie missverstehen einander. Ich kenne euch. Ihr dürft nur Feinde haben, die zu hassen sind, aber nicht Feinde zum Verachten. Ihr müsst stolz auf euren Feind sein. Dann sind die Erfolge eures Feindes auch eure Erfolge. Auflehnung. Das ist die Vornehmheit am Sklaven. Eure Vornehmheit sei gehorsam. Euer Befehlen selber sei ein Gehorchen. Einem guten Kriegsmanne klingt, du sollst. Angenehmer als, ich will. Eure Liebe zum Leben sei Liebe zu eurer höchsten Hoffnung. Und eure höchste Hoffnung sei der höchste Gedanke des Lebens. Euren höchsten Gedanken aber sollt ihr euch von mir befehlen lassen, und er lautet, der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. So lebt euer Leben des Gehorsams und des Krieges. Was liegt am Langleben? Welcher Krieger will geschont sein? Ich schone euch nicht, ich liebe euch von Grund aus, meine Brüder im Kriege. Also, sprach Zarathustra, und alles, was euch lieb ist, sollt ihr euch erst noch befehlen lassen. Vom neuen Götzen irgendwo gibt es noch Völker und Herden, doch nicht bei uns, meine Brüder, da gibt es Staaten. Staat, kalt lügt es auch. Und diese Lüge kriecht aus seinem Munde. Ich, der Staat, bin das Volk. Lüge ist's. Schaffende waren es, die schufen die Völker und hängten einen Glauben und eine Liebe über sie hin. Also dienten sie dem Leben. Was ist das? Wohlan, jetzt tut mir die Ohren auf, denn jetzt sage ich euch mein Wort vom Tode der Völker. Staat heißt das kälteste aller kalten Ungeheuer. Vernichter sind es, die Stellen fallen auf für viele und heißen sie Staat. Sie hängen ein Schwert und 100 Begierden über sie hin. Wo es noch Volk gibt, da versteht es den Staat nicht und hasst ihn als bösen Blick und Sünde an Sitten und Rechten. Dieses Zeichen gebe ich euch. Jedes Volk spricht seine Zunge des Guten und Bösen. Die versteht der Nachbar nicht. Seine Sprache erfand es sich in Sitten und Rechten. Aber der Staat lügt in allen Zungen der Guten und Bösen. Und was er auch redet, er lügt, und was er auch hat, gestohlen hat er's. Wahrlich, den Willen zum Tode deutet dieses Zeichen. Wahrlich, es winkt den Predigern des Todes. Viel zu viele werden geboren. Für die Überflüssigen ward der Staat erfunden. Seht mir doch, wie er sie an sich lockt, die viel zu vielen. Wie er sie schlingt und kaut und wiederkäut. Auf der Erde ist nichts Größeres als ich, der ordnende Finger bin ich Gottes. Also brüllt das Untier. Und nicht nur Langgeohrte und Kurzgeäugte sinken auf die Knie. Ach, auch in euch, ihr großen Seelen, raunt er seine düsteren Lügen. Ach, er errät die reichen Herzen, die gerne sich verschwenden. Ja, auch euch errät er, ihr Besieger des alten Gottes. Müde wurdet ihr im Kampfe, und nun dient eure Müdigkeit noch dem neuen Götzen. Helden und Ehrenhafte möchte er um sich aufstellen, der neue Götze. Gerne sonnt er sich im Sonnenschein guter Gewissen, das kalte Untier. Alles will er euch geben, wenn ihr ihn anbetet, der neue Götze. Also kauft er sich den Glanz eurer Tugenden und den Blick eurer stolzen Augen. Ködern will er mit euch die viel zu vielen. Ja, ein Höllenkunststück ward da erfunden, ein Pferd des Todes, klirrend im Putz göttlicher Ehren. Ja, ein Sterben für viele ward da erfunden, das sich selber als Leben preist. Wahrlich, ein Herzensdienst allen Predigern des Todes. Staat nenne ich's, wo alle Gifttrinker sind, gute und schlimme. Staat, wo alle sich selber verlieren, gute und schlimme. Staat, wo der langsame Selbstmord aller, das Leben, heißt. Seht mir doch diese Überflüssigen? Sie stehlen sich die Werke der Erfinder und die Schätze der Weisen. Bildung nennen sie ihren Diebstahl, und alles wird ihnen zu Krankheit und Ungemach. Seht mir, doch diese Überflüssigen, krank sind sie immer, sie erbrechen ihre Galle und nennen es Zeitung. Falsch ist alles an ihm, mit gestohlenen Zähnen beißt er, der Bissige. Falsch sind selbst seine Eingeweide, Sprachverwirrung des Guten und Bösen, dieses Zeichen gebe ich euch als Zeichen des Staates. Macht wollen sie und zuerst das Brecheisen der Macht, viel Geld, diese Unvermögenden. Seht sie klettern, diese geschwinden Affen. Sie klettern übereinander hinweg und zerren sich also in den Schlamm. Und die Tiefe. Sie verschlingen einander und können sich nicht einmal verdauen. Seht mir doch diese Überflüssigen. Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit. Hin zum Throne wollen sie alle. Ihr Wahnsinn ist es, als ob das Glück auf dem Throne säße. Oft sitzt der Schlamm auf dem Thron und oft auch der Thron auf dem Schlamme. Wahnsinnige sind sie mir alle und kletternde Affen und Überheiße. Übel riecht mir ihr Götze, das kalte Untier. Übel riechen sie mir alle zusammen, diese Götzendiener. Lieber zerbrecht doch die Fenster und springt ins Freie. Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege. Geht fort von der Götzendienerei der Überflüssigen. Geht doch dem schlechten Geruche aus dem Wege. Geht fort von dem Dampfe dieser Menschenopfer. Frei steht großen Seelen auch jetzt noch die Erde. Meine Brüder, wollt ihr denn ersticken im Dunste ihrer Mäuler und Begierden? Leer sind noch viele Sitze für Einsame und Zweisame, um die der Geruch stiller Meere weht. Wahrlich, wer wenig besitzt, wird um so weniger besessen. Gelobt sei die kleine Armut. Dort, wo der Staat aufhört, da beginnt erst der Mensch, der nicht überflüssig ist, da beginnt das Lied des Notwendigen, die einmalige und unersetzliche Weise. Frei steht noch großen Seelen ein freies Leben. Dort, wo der Staat aufhört, so seht mir doch hin, meine Brüder. Seht ihr ihn nicht, den Regenbogen und die Brücken des Übermenschen? Also sprach Zarathustra, von den Fliegen des Marktes fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit. Ich sehe dich betäubt vom Lärme der großen Männer und zerstochen von den Stacheln der Kleinen. Würdig wissen Wald und Fels mit dir zu schweigen. Gleiche wieder dem Baume, den du liebst, dem Breitästigen. Still und aufhorchend hängt er über dem Meere. Wo die Einsamkeit aufhört, da beginnt der Markt. Und wo der Markt beginnt, da beginnt auch der Lärm der großen Schauspieler und das Geschwirr der giftigen Fliegen. In der Welt taugen die besten Dinge noch nichts, ohne einen, der sie erst aufführt. Große Männer heißt das Volk diese Aufführer. Wenig begreift das Volk das Große, das ist, das Schaffende. Aber Sinne hat es für alle Aufführer und Schauspieler großer Sachen. Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt, unsichtbar dreht sie sich. Doch um die Schauspieler dreht sich das Volk und der Ruhm, so ist es der Weltlauf. Geist hat der Schauspieler, doch wenig Gewissen des Geistes. Er glaubt immer an das, womit er am stärksten Glauben macht. Glauben an sich macht. Morgen hat er einen neuen Glauben und übermorgen einen neueren. Rasche Sinne hat er, gleich dem Volke, und veränderliche Witterungen. Umwerfen, das heißt ihm, beweisen. Toll machen, das heißt ihm, überzeugen. Und Blut gilt ihm als aller Gründe bester. Wahrlich, er glaubt nur an Götter, die großen Lärm in der Welt machen. Voll von feierlichen Possenreißern ist der Markt, und das Volk rühmt sich seiner großen Männer. Das sind ihm die Herren der Stunde. Eine Wahrheit, die nur in feine Ohren schlüpft, nennt er Lüge und nichts. Aber die Stunde drängt sie, so drängen sie dich, und auch von dir wollen sie ja oder nein. Wehe, du willst zwischen für und wider deinen Stuhl setzen? Dieser unbedingten und drängenden Halber sei ohne Eifersucht, du Liebhaber der Wahrheit. Niemals noch hängte sich die Wahrheit an den Arm eines Unbedingten. Dieser plötzlichen Alba gehe zurück in deine Sicherheit. Nur auf dem Markt wird man mit Ja oder Nein überfallen. Langsam ist das Erleben allen tiefen Brunnen. Lange müssen sie warten, bis sie wissen, was in ihre Tiefe fiel. Abseits vom Markte und Ruhme begibt sich alles Große. Abseits vom Markte und Ruhme wohnten von je die Erfinder neuer Werte. Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit. Ich sehe dich von giftigen Fliegen zerstochen. Fliehe dorthin, wo raue, starke Luft weht. Fliehe in deine Einsamkeit. Du lebtest den Kleinen und Erbärmlichen zu nahe. Fliehe vor ihrer unsichtbaren Rache. Gegen dich sind sie nichts als Rache. Hebe nicht mehr den Arm gegen sie. Unzählbar sind sie, und es ist nicht dein Los, Fliegenwedel zu sein. Unzählbar sind diese Kleinen und Erbärmlichen, und manchem stolzen Baue gereichten schon Regentropfen und Unkraut zum Untergange. Du bist kein Stein, aber schon wurdest du hohl von vielen Tropfen. Zerbrechen und zerbersten wirst du mir noch von vielen Tropfen. Ermüdet sehe ich dich durch giftige Fliegen. Blutig geritzt sehe ich dich an 100 Stellen. Und dein Stolz will nicht einmal zürnen. Blut möchten sie von dir in aller Unschuld. Blut begehren ihre blutlosen Seelen. Und sie stechen daher in aller Unschuld. Aber du Tiefer, du leidest zu tief auch an kleinen Wunden. Und ehe du dich noch geheilt hast, kroch dir der gleiche Giftwurm über die Hand. Zu stolz bist du mir dafür, diese Naschhaften zu töten. Hüte dich aber, dass es nicht dein Verhängnis werde, all ihr giftiges Unrecht zu tragen. Sie summen um dich auch mit ihrem Lobe. Zudringlichkeit ist ihr Loben. Sie wollen die Nähe deiner Haut und deines Blutes. Sie schmeicheln dir wie einem Gotte oder Teufel. Sie winseln vor dir wie vor einem Gotte oder Teufel. Was macht es? Schmeichler sind es und Winzler, und nicht mehr. Auch geben sie sich dir oft als Liebenswürdige. Aber das war immer die Klugheit der Feigen. Ja, die Feigen sind klug. Sie denken viel über dich mit ihrer engen Seele. Bedenklich bist du ihnen stets. Alles, was viel bedacht wird, wird bedenklich. Sie bestrafen dich für alle deine Tugenden. Weil du milde bist und gerechten Sinnes, sagst du, unschuldig sind sie an ihrem kleinen Dasein. Aber ihre enge Seele denkt, Schuld ist alles große Dasein. Auch wenn du ihnen milde bist, fühlen sie sich noch von dir verachtet, und sie geben dir deine Wohltat zurück mit versteckten Wehtaten. Sie verzeihen dir von Grund aus nur deine Fehlgriffe. Dein wortloser Stolz geht immer wieder ihren Geschmack. Sie frohlocken, wenn du einmal bescheiden genug bist, eitel zu sein. Das, was wir an einem Menschen erkennen, das entzünden wir an ihm auch. Also hüte dich vor den Kleinen. Vor dir fühlen sie sich klein, und ihre Niedrigkeit glimmt und glüht gegen dich in unsichtbarer Rache. Merktest du nicht, wie oft sie stumm wurden, wenn du zu ihnen tratest, und wie ihre Kraft von ihnen ging wie der Rauch von einem erlöschenden Feuer? Ja, mein Freund, das böse Gewissen bist du deinen Nächsten, denn sie sind deiner unwert. Also hassen sie dich und möchten gerne an deinem Blute saugen. Deine Nächsten werden immer giftige Fliegen sein. Das, was groß an dir ist, das selber muss sie giftiger machen und immer fliegenhafter. Fliehe, mein Freund, in deine Einsamkeit und dorthin, wo eine raue, starke Luft weht. Nicht ist es dein Los, Fliegenwedel zu sein. Also sprach Zarathustra, von der Keuschheit ich liebe den Wald. In den Städten ist schlecht zu leben. Da gibt es zu viele der Brünstigen. Ist es nicht besser, in die Hände eines Mörders zu geraten, als in die Träume eines brünstigen Weibes? Und seht mir doch diese Männer an, ihr Auge sagt es, sie wissen nichts Besseres auf Erden, als bei einem Weibe zu liegen. Schlamm ist auf dem Grunde ihrer Seele. Und wehe, wenn ihr Schlamm gar noch Geist hat. Dass ihr doch wenigstens als Tiere vollkommen wäret, aber zum Tiere gehört die Unschuld. Rate ich euch, eure Sinne zu töten? Ich rate euch zur Unschuld der Sinne. Rate ich euch zur Keuschheit? Die Keuschheit ist bei einigen eine Tugend, aber bei vielen beinahe ein Laster. Diese enthalten sich wohl, aber die Hündin Sinnlichkeit blickt mit Neid aus allem, was sie tun. Noch in die Höhen ihrer Tugend und bis in den kalten Geist hinein folgt ihnen dies Getier und sein Unfrieden. Und wie artig weiß die Hündin Sinnlichkeit, um ein Stück Geist zu betteln, wenn ihr ein Stück Fleisch versagt wird. Ihr liebt Trauerspiele und alles, was das Herz zerbricht, aber ich bin misstrauisch gegen eure Hündin. Ihr habt mir zu grausame Augen und blickt lüstern nach Leidenden. Hat sich nicht nur eure Wollust verkleidet und heißt sich mitleiden? Und auch dies Gleichnis gebe ich euch. Nicht wenige, die ihren Teufel austreiben wollten, fuhren dabei selber in die Säue. Wem die Keuschheit schwer fällt, dem ist sie zuwiderraten. Dass sie nicht der Weg zur Hölle werde, das ist zu Schlamm und Brunst der Seele. Rede ich von schmutzigen Dingen? Das ist mir nicht das Schlimmste. Nicht, wenn die Wahrheit schmutzig ist, sondern wenn sie seicht ist, steigt der Erkennende ungern in ihr Wasser. Wahrlich, es gibt Keusche von Grund aus. Sie sind milder von Herzen, sie lachen lieber und reichlicher als ihr. Sie lachen auch über die Keuschheit und fragen, was ist Keuschheit? Ist Keuschheit nicht Torheit? Aber diese Torheit kam zu uns, und nicht wir zu ihr. Wir boten diesen Gaste Herberge und Herz. Nun wohnt er bei uns. Mag er bleiben, wie lange er will. Also sprach Zarathustra. Vom Freunde, einer ist immer zu viel um mich, also denkt der Einsiedler. Immer einmal eins, das gibt auf die Dauer zwei. Ich und mich sind immer zu eifrig im Gespräche. Wie wäre es auszuhalten, wenn es nicht einen Freund gäbe? Immer ist für den Einsiedler der Freund der Dritte. Der Dritte ist der Kork, der verhindert, dass das Gespräch der Zweie in die Tiefe sinkt. Ach, es gibt so viele Tiefen für alle Einsiedler. Darum sehnen sie sich so nach einem Freunde und nach seiner Höhe. Unser Glaube an André verrät, worin wir gerne an uns selber glauben möchten. Unsere Sehnsucht nach einem Freunde ist unser Verräter. Und oft will man mit der Liebe nur den Neid überspringen. Und oft greift man an und macht sich einen Feind, um zu verbergen, dass man angreifbar ist. Sei wenigstens mein Feind. So spricht die wahre Ehrfurcht, die nicht um Freundschaft zu bitten wagt. Will man einen Freund haben, so muss man auch für ihn Krieg führen wollen. Und um Krieg zu führen, muss man Feind sein können. Man soll in seinem Freunde noch den Feind ehren. Kannst du an deinen Freund dicht herantreten, ohne zu ihm überzutreten? In seinem Freunde soll man seinen besten Feind haben. Du sollst ihm am nächsten mit dem Herzen sein, wenn du ihm widerstrebst. Aber er wünscht dich darum zum Teufel. Wer aus sich kein Hehl macht, empört. So sehr habt ihr Grund, die Nacktheit zu fürchten. Ja, wenn ihr Götter wäret, da dürftet ihr euch eurer Kleider schämen. Du kannst dich für deinen Freund nicht schön genug putzen, denn du sollst ihm ein Pfeil und eine Sehnsucht nach dem Übermenschen sein. Du willst vor deinem Freunde kein Kleid tragen? Es soll deines Freundes Ehre sein, dass du dich ihm gibst, wie du bist. Sahst du deinen Freund schon schlafen, damit du erfahrest, wie er aussieht? Was ist doch sonst das Gesicht deines Freundes? Es ist dein eigenes Gesicht, auf einem rauen und unvollkommenen Spiegel. Sahst du deinen Freund schon schlafen? Erschrakst du nicht, dass dein Freund so aussieht? Oh, mein Freund, der Mensch ist etwas, das überwunden werden muss. Im Erraten und Stillschweigen soll der Freund Meister sein. Nicht alles musst du sehen wollen. Dein Traum soll dir verraten, was dein Freund im Wachen tut. Ein Erraten sei dein Mitleiden, dass du erst wissest, ob dein Freund mitleiden wolle. Vielleicht liebt er an dir das ungebrochene Auge und den Blick der Ewigkeit. Das Mitleiden mit dem Freunde berge sich unter einer harten Schale, an ihm sollst du dir einen Zahn ausbeißen. So wird es seine Feinheit und Süße haben. Bist du reine Luft und Einsamkeit und Brot und Arznei deinem Freunde? Mancher kann seine eigenen Ketten nicht lösen und doch ist er dem Freunde ein Erlöser. Bist du ein Sklave? So kannst du nicht Freund sein. Bist du ein Tyrann? So kannst du nicht Freunde haben. Allzu lange war im Weibe ein Sklave und ein Tyrann versteckt. Deshalb ist das Weib noch nicht der Freundschaft fähig. Es kennt nur die Liebe. In der Liebe des Weibes ist Ungerechtigkeit und Blindheit gegen alles, was es nicht liebt. Und auch in der wissenden Liebe des Weibes ist immer noch Überfall und Blitz und Nacht neben dem Lichte. Noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig. Katzen sind immer noch die Weiber und Vögel. Oder, besten Falles, Kühe. Noch ist das Weib nicht der Freundschaft fähig. Aber sagt mir, ihr Männer, wer von euch ist denn fähig der Freundschaft? Oh, über eure Armut, ihr Männer, und euren Geiz der Seele. Wie viel ihr dem Freunde gebt, das will ich noch meinem Feinde geben, und will auch nicht ärmer damit geworden sein. Es gibt Kameradschaft, möge es Freundschaft geben. Also sprach Zarathustra. Von tausend und einem Ziele viele Länder sah Zarathustra und viele Völker. So entdeckte er vieler Völker Gutes und Böses. Keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden als Gut und Böse. Leben könnte kein Volk, das nicht erst schätzte. Will es sich aber erhalten, so darf es nicht schätzen, wie der Nachbar schätzt. Vieles, das diesem Volke gut hieß, hieß einem andern Hohn und Schmach. Also fand ich's. Vieles fand ich hier böse genannt und dort mit purpurnen Ehren geputzt. Nie verstand ein Nachbar den andern. Stets verwunderte sich seine Seele ob des Nachbarn Wahn und Bosheit. Eine Tafel der Güter hängt über jedem Volke. Siehe, es ist seiner Überwindungen Tafel. Siehe, es ist die Stimme seines Willens zur Macht. Löblich ist, was ihm schwer gilt. Was unerlässlich und schwer, heißt gut. Und was aus der höchsten Not noch befreit, das Seltene, Schwerste, das preist es heilig. Wahrlich, mein Bruder, erkanntest du erst eines Volkes Not und Land und Himmel und Nachbar. So errätst du wohl das Gesetz seiner Überwindungen, und warum es auf dieser Leiter zu seiner Hoffnung steigt. Immer sollst du der Erste sein und den anderen vorragen. Niemanden soll deine eifersüchtige Seele lieben, es sei denn den Freund. Dies machte einem Griechen die Seele zittern. Dabei ging er seinen Pfad der Größe. Was da macht, dass es herrscht und siegt und glänzt, seinem Nachbarn zu grauen und neide. Das gilt ihm das Hohe, das Erste, das Messende, der Sinn aller Dinge. Wahrheit reden und gut mit Bogen und Pfeil verkehren. So dünkte es jenem Volke zugleich lieb und schwer, aus dem mein Name kommt, der Name, welcher mir zugleich lieb und schwer ist. Treue üben und um der Treue willen Ehre und Blut auch an böse und gefährliche Sachen setzen. Also sich lehrend bezwang sich ein anderes Volk, und also sich bezwingend wurde es schwanger und schwer. Von großen Hoffnungen, Vater und Mutter ehren und bis in die Wurzel der Seele hinein ihnen zu willen sein. Diese Tafel der Überwindung hängte ein anderes Volk über sich auf und wurde mächtig und ewig damit. Wahrlich, die Menschen gaben sich alles ihr Gutes und Böses. Wahrlich, sie nahmen es nicht, sie fanden es nicht, nicht fiel es ihnen als Stimme vom Himmel. Werte legte erst der Mensch in die Dinge, sich zu erhalten. Er schuf erst den Dingen Sinn, einen Menschensinn. Darum nennt er sich Mensch. Das ist der Schätzende. Schätzen ist Schaffen. Hört es, ihr Schaffenden. Schätzen selber ist aller geschätzten Dinge Schatz und Kleinod. Durch das Schätzen erst gibt es Wert, und ohne das Schätzen wäre die Nuss des Daseins hohl. Hört es, ihr Schaffenden. Wandel der Werte, das ist Wandel der Schaffenden. Immer vernichtet, wer ein Schöpfer sein muss. Schaffende waren erst Völker, und spät erst Einzelne. Wahrlich, der Einzelne selber ist noch die jüngste Schöpfung. Völker hängten sich einst eine Tafel des Guten über sich. Liebe, die herrschen will, und Liebe, die gehorchen will, erschufen sich zusammen solche Tafeln. Älter ist an der Herde die Lust, als die Lust am Ich. Und solange das gute Gewissen Herde heißt, sagt nur das schlechte Gewissen, Ich. Wahrlich, das schlaue Ich, das Lieblose, das seinen Nutzen im Nutzen vieler will. Das ist nicht der Herde Ursprung, sondern ihr Untergang. Liebende waren es stets und Schaffende, die schufen Gut und Böse. Feuer der Liebe glüht in aller Tugenden Namen und Feuer des Zorns. Viele Länder sah Zarathustra und viele Völker. Keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden, als die Werke der Liebenden. Gut und Böse ist ihr Name. Wahrlich, ein Ungetüm ist die Macht dieses Lobens und Tadelns. Sagt, wer bezwingt es mir, ihr Brüder? Sagt, wer wirft diesem Tier die Fessel über die tausend Nacken? 1000 Ziele gab es bisher, denn 1000 Völker gab es. Nur die Fessel der 1000 Nacken fehlt noch, es fehlt das eine Ziel. Noch hat die Menschheit kein Ziel. Aber sagt mir doch, meine Brüder, wenn der Menschheit das Ziel noch fehlt, fehlt da nicht auch sie selber noch? Also sprach Zarathustra. Von der Nächstenliebe ihr drängt euch um den Nächsten und habt schöne Worte dafür. Aber ich sage euch, eure Nächstenliebe ist eure schlechte Liebe zu euch selber. Ihr flüchtet zum Nächsten vor euch selber und möchtet euch daraus eine Tugend machen. Aber ich durchschaue euer Selbstloses. Lieber noch rate ich euch zur nächsten Flucht und zur fernsten Liebe. Höher als die Liebe zum Nächsten ist die Liebe zum Fernsten und Künftigen. Höher noch als die Liebe zu Menschen ist die Liebe zu Sachen und Gespenstern. Das Du ist älter als das Ich. Das Du ist heilig gesprochen. Aber noch nicht das Ich. So drängt sich der Mensch hin zum Nächsten. Rate ich euch zur nächsten Liebe? Dies Gespenst, das vor dir herläuft, mein Bruder, ist schöner als du. Warum gibst du ihm nicht dein Fleisch und seine Knochen? Aber du fürchtest dich und läufst zu deinem Nächsten. Ihr haltet es mit euch selber nicht aus und liebt euch nicht genug. Nun wollt ihr den Nächsten zur Liebe verführen und euch mit seinem Irrtum vergolden. Ich wollte, ihr hieltet es nicht aus mit allerlei Nächsten und deren Nachbarn. So müsstet ihr aus euch selber euren Freund und sein überwallendes Herz schaffen. Ihr ladet euch einen Zeugen ein, wenn ihr von euch gut reden wollt, und wenn ihr ihn verführt habt, gut von euch zu denken, denkt ihr selber gut von euch. Nicht nur der lügt, welcher wider sein Wissen redet, sondern erst recht der, welcher wider sein Nichtwissen redet. Und so redet ihr von euch im Verkehre und belügt mit euch den Nachbar. Also spricht der Narr. Der Umgang mit Menschen verdirbt den Charakter, sonderlich wenn man keinen hat. Der eine geht zum Nächsten, weil er sich sucht, und der andere, weil er sich verlieren möchte. Eure schlechte Liebe zu euch selber macht euch aus der Einsamkeit ein Gefängnis. Die Ferneren sind es, welche eure Liebe zum Nächsten bezahlen. Und schon wenn ihr zu fünfen miteinander seid, muss immer ein Sechster sterben. Ich liebe auch eure Feste nicht. Zu viel Schauspieler fand ich dabei, und auch die Zuschauer gebärdeten sich oft gleich Schauspielern. Nicht den Nächsten lehre ich euch, sondern den Freund. Der Freund sei euch das Fest der Erde und ein Vorgefühl des Übermenschen. Ich lehre euch den Freund und sein übervolles Herz. Aber man muss verstehen, ein Schwamm zu sein, wenn man von übervollen Herzen geliebt sein will. Ich lehre euch den Freund, in dem die Welt fertig dasteht, eine Schale des Guten, den schaffenden Freund, der immer eine fertige Welt zu verschenken hat. Und wie ihm die Welt auseinanderrollte, so rollt sie ihm wieder in Ringen zusammen, als das Werden des Guten durch das Böse, als das Werden der Zwecke aus dem Zufalle. Die Zukunft und das Fernste sei dir die Ursache deines Heute. In deinem Freunde sollst du den Übermenschen als deine Ursache lieben. Meine Brüder, zur nächsten Liebe rate ich euch nicht. Ich rate euch zur fernsten Liebe. Also sprach Zarathustra. Vom Wege des Schaffenden willst du, mein Bruder, in die Vereinsamung gehen? Willst du den Weg zu dir selber suchen? Zaudere noch ein wenig und höre mich. Wer sucht, der geht leicht selber verloren. Alle Vereinsamung ist Schuld, also spricht die Herde. Und du gehörtest lange zur Herde. Die Stimme der Herde wird auch in dir noch tönen. Und wenn du sagen wirst, ich habe nicht mehr ein Gewissen mit euch, so wird es eine Klage und ein Schmerz sein. Siehe, diesen Schmerz selber gebar noch das eine Gewissen. Und dieses Gewissens letzter Schimmer glüht noch auf deiner Trübsal. Aber du willst den Weg deiner Trübsal gehen, welches ist der Weg zu dir selber? So zeige mir dein Recht und deine Kraft dazu. Bist du eine neue Kraft und ein neues Recht? Eine erste Bewegung? Ach, es gibt so viel Lüsternheit nach Höhe. Es gibt so viel Krämpfe der Ehrgeizigen. Zeige mir, dass du keiner der Lüsternen und Ehrgeizigen bist. Ach, es gibt so viel große Gedanken, die tun nicht. Mehr als ein Blasebalg. Sie blasen auf und machen leerer. Ein aus sich rollendes Rad? Kannst du auch Sterne zwingen, dass sie um dich sich drehen? Frei nennst du dich? Deinen herrschenden Gedanken will ich hören und nicht, dass du einem Joche entronnen bist. Bist du ein solcher, der einem Joche entrinnen durfte? Es gibt manchen, der seinen letzten Wert wegwarf, als er seine Dienstbarkeit wegwarf. Frei wovon? Was schiert das Zarathustra? Hell aber soll mir dein Auge künden. Frei wozu? Kannst du dir selber dein Böses und dein Gutes geben und deinen Willen über dich aufhängen wie ein Gesetz? Kannst du dir selber Richter sein und Rächer deines Gesetzes? Furchtbar ist das Alleinsein mit dem Richter und Rächer des eigenen Gesetzes. Also wird ein Stern hinausgeworfen in den öden Raum und in den eisigen Atem des Alleinseins. Heute noch leidest du an den vielen, du einer. Heute noch hast du deinen Mut ganz und deine Hoffnungen. Aber einst wird dich die Einsamkeit müde machen, einst wird dein Stolz sich krümmen und dein Mut knirschen. Schreien wirst du einst. Ich bin allein. Einst wirst du dein Hohes nicht mehr sehen und dein Niedriges allzu nah. Dein Erhabenes selbst wird dich fürchten machen wie ein Gespenst. Schreien wirst du einst. Alles ist falsch. Es gibt Gefühle, die den Einsamen töten wollen. Gelingt es ihnen nicht, nun, so müssen sie selber sterben. Aber vermagst du das, Mörder zu sein? Kennst du, mein Bruder, schon das Wort, Verachtung? Und die Qual deiner Gerechtigkeit, solchen gerecht zu sein, die dich verachten? Du zwingst viele, über dich umzulernen. Das rechnen sie dir hart an. Du kamst ihnen nahe und gingst doch vorüber. Das verzeihen sie dir niemals. Wie wolltet ihr gegen mich gerecht sein? Musst du sprechen? Ich erwähle mir eure Ungerechtigkeit als den mir zugemessenen Teil. Ungerechtigkeit und Schmutz werfen sie nach dem Einsamen. Aber, mein Bruder, wenn du ein Stern sein willst, so musst du ihnen deshalb nicht weniger leuchten. Und hüte dich vor den Guten und Gerechten. Sie kreuzigen gerne die, welche sich ihre eigene Tugend erfinden. Sie hassen den Einsamen. Du gehst über sie hinaus. Aber je höher du steigst, umso kleiner sieht dich das Auge des Neides. Am meisten aber wird der Fliegende gehasst. Hüte dich auch vor der heiligen Einfalt. Alles ist ihr unheilig, was nicht einfältig ist. Sie spielt auch gerne mit dem Feuer, der Scheiterhaufen. Und hüte dich auch vor den Anfällen deiner Liebe. Zu schnell streckt der Einsame dem die Hand entgegen, der ihm begegnet. Manche Menschen darfst du nicht die Hand geben, sondern nur die Tatze. Und ich will, dass deine Tatze auch Krallen habe. Einsamer, du gehst den Weg zu dir selber. Und an dir selber führt dein Weg vorbei, und an deinen 7 Teufeln. Ketzer wirst du dir selber sein und Hexe und Wahrsager und Narr und Zweifler und Unheiliger und Bösewicht. Verbrennen musst du dich wollen in deiner eigenen Flamme. Wie wolltest du neu werden, wenn du nicht erst Asche geworden bist? Einsamer, du gehst den Weg des Schaffenden. Einen Gott willst du dir schaffen aus deinen 7 Teufeln. Einsamer, du gehst den Weg des Liebenden. Dich selber liebst du und deshalb verachtest du dich, wie nur Liebende verachten. Schaffen will der Liebende, weil er verachtet. Was weiß der von Liebe, der nicht gerade verachten musste, was er liebte? Mit deiner Liebe gehe in deine Vereinsamung und mit deinem Schaffen, mein Bruder, und spät erst wird die Gerechtigkeit dir nachhinken. Aber der schlimmste Feind, dem du begegnen kannst, wirst du immer dir selber sein. Du selber lauerst dir auf in Höhlen und Wäldern. Mit meinen Tränen gehe in deine Vereinsamung, mein Bruder. Ich liebe den, der über sich selber hinausschaffen will und so zugrunde geht. Also sprach Zarathustra. Von alten und jungen Weiblein. Was schleichst du so scheu durch die Dämmerung, Zarathustra? Oder gehst du jetzt selber auf den Wegen der Diebe, du Freund der Bösen? Wahrlich, mein Bruder. Sprach Zarathustra, es ist ein Schatz, der mir geschenkt wurde. Eine kleine Wahrheit ist's, die ich trage. Und was birgst du behutsam unter deinem Mantel? Ist es ein Schatz, der dir geschenkt? Oder ein Kind, das dir geboren wurde? Als ich heute allein meines Weges ging, zur Stunde, wo die Sonne sinkt, begegnete mir ein altes Weiblein und redete also zu meiner Seele. Vieles sprach Zarathustra auch zu uns Weibern, doch nie sprach er uns über das Weib. Und ich entgegnete ihr, über das Weib soll man nur zu Männern reden. Rede auch zu mir vom Weibe, sprach sie, ich bin alt genug, um es gleich wieder zu vergessen. Und ich willfahrte dem alten Weiblein und sprach also zu ihm, alles am Weibe ist ein Rätsel, und alles am Weibe hat eine Lösung. Sie heißt Schwangerschaft. Aber sie ist ungebärdig wie ein junges Kind, und wenn ich ihr nicht den Mund halte, so schreit sie überlaut. Der Mann ist für das Weib ein Mittel, der Zweck ist immer das Kind. Aber was ist das Weib für den Mann? Zweierlei will der echte Mann, Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib, als das gefährlichste Spielzeug. Der Mann soll zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Erholung des Kriegers. Alles andere ist Torheit. Allzu süße Früchte, die mag der Krieger nicht. Darum mag er das Weib. Bitter ist auch noch das süßeste Weib. Besser als ein Mann versteht das Weib die Kinder, aber der Mann ist kindlicher als das Weib. Im echten Manne ist ein Kind versteckt, das will spielen. Der Strahl eines Sternes glänze in eurer Liebe. Eure Hoffnung heiße, möge ich den Übermenschen gebären. In eurer Liebe sei Tapferkeit. Mit eurer Liebe sollt ihr auf den losgehen, der euch Furcht einflößt. Auf, ihr Frauen, so entdeckt mir doch das Kind im Manne. Ein Spielzeug sei das Weib, rein und fein, dem Edelsteine gleich, bestrahlt von den Tugenden einer Welt, welche noch nicht da ist. In eurer Liebe sei eure Ehre. Wenig versteht sich sonst das Weib auf Ehre. Aber dies sei eure Ehre, immer mehr zu lieben, als ihr geliebt werdet, und nie die Zweiten zu sein. Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es liebt, da bringt es jedes Opfer, und jedes andere Ding gilt ihm ohne Wert. Der Mann fürchte sich vor dem Weibe, wenn es hasst, denn der Mann ist im Grunde der Seele nur böse, das Weib aber ist dort schlecht. Wen hasst das Weib am meisten? Also sprach das Eisen zum Magneten. Ich hasse dich am meisten, weil du anziehst, aber nicht stark genug bist, an dich zu ziehen. Das Glück des Mannes heißt, ich will. Das Glück des Weibes heißt, er will. Siehe, jetzt eben ward die Welt vollkommen. Also denkt ein jedes Weib, wenn es aus ganzer Liebe gehorcht. Und gehorchen muss das Weib und eine Tiefe finden zu seiner Oberfläche. Oberfläche ist des Weibes Gemüt, eine bewegliche stürmische Haut auf einem seichten Gewässer. Des Mannes Gemüt aber ist tief, sein Strom rauscht in unterirdischen Höhlen. Das Weib ahnt seine Kraft, aber begreift sie nicht. Da entgegnete mir das alte Weiblein. Vieles Artige sagte Zarathustra und sonderlich für die, welche jung genug dazu sind. Und nun nimm zum Danke eine kleine Wahrheit. Bin ich doch alt genug für sie? Wickle sie ein und halte ihr den Mund. Sonst schreit sie überlaut, diese kleine Wahrheit. Gib mir, Weib, deine kleine Wahrheit, sagte ich. Seltsam ist's, Zarathustra kennt wenig die Weiber, und doch hat er über sie recht. Geschieht dies deshalb, weil beim Weibe kein Ding unmöglich ist? Und also sprach das alte Weiblein, du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht. Also sprach Zarathustra. Vom Biss der Natter eines Tages war Zarathustra unter einem Feigenbaume eingeschlafen, da es heiß war, und hatte seine Arme über das Gesicht gelegt. Da kam eine Natter und biss ihn in den Hals, so dass Zarathustra vor Schmerz aufschrie. Nicht doch, sprach Zarathustra. Noch nahmst du meinen Dank nicht an. Du wecktest mich zur Zeit, mein Weg ist noch lang. Dein Weg ist noch kurz, sagte die Natter traurig. Mein Gift tötet. Zarathustra lächelte. Als er den Arm vom Gesicht genommen hatte, sah er die Schlange an. Da erkannte sie die Augen Zarathustras, wand sich ungeschickt und wollte davon. Wann starb wohl je ein Drache am Gift einer Schlange? Sagte er. Als Zarathustra dies einmal seinen Jüngern erzählte, fragten sie: Und was, o Zarathustra, ist die Moral deiner Geschichte? Zarathustra antwortete darauf also: Den Vernichter der Moral heißen mich. Die Guten und Gerechten. Meine Geschichte ist unmoralisch. Aber nimm dein Gift zurück. Du bist nicht reich genug, es mir zu schenken. Da fiel ihm die Natter von neuem um den Hals und leckte ihm seine Wunde. So ihr aber einen Feind habt, so vergeltet ihm nicht Böses mit Gutem. Denn das würde beschämen. Sondern beweist, dass er euch etwas Gutes angetan hat. Und lieber zürnt noch, als dass ihr beschämt. Und wenn euch geflucht wird, so gefällt es mir nicht, dass ihr dann segnen wollt. Lieber ein wenig mitfluchen. Und geschah euch ein großes Unrecht, so tut mir geschwind 5 kleine dazu. Grässlich ist der anzusehen, den allein das Unrecht drückt. Wusstet ihr dies schon? Geteiltes Unrecht ist halbes Recht. Und der soll das Unrecht auf sich nehmen, der es tragen kann. Eine kleine Rache ist menschlicher als gar keine Rache. Und wenn die Strafe nicht auch ein Recht und eine Ehre ist für den Übertretenden, so mag ich auch euer Strafen nicht. Vornehmer ist's, sich Unrecht zu geben als Recht zu behalten, sonderlich, wenn man Recht hat. Nur muss man reich genug dazu sein. So erfindet mir doch die Liebe, welche nicht nur alle Strafe, sondern auch alle Schuld trägt. So erfindet mir doch die Gerechtigkeit, die jeden freispricht, ausgenommen den Richtenden. Wollt ihr auch dies noch hören? Ich mag eure kalte Gerechtigkeit nicht. Und aus dem Auge eurer Richter blickt mir immer der Henker und sein kaltes Eisen. Sagt, wo findet sich die Gerechtigkeit, welche Liebe mit sehenden Augen ist? An dem, der von Grund aus gerecht sein will, wird auch noch die Lüge zur Menschenfreundlichkeit. Aber wie wollte ich gerecht sein von Grund aus? Wie kann ich jedem das Seine geben? Dies sei mir genug. Ich gebe jedem das Meine. Endlich, meine Brüder, hütet euch, Unrecht zu tun allen Einsiedlern. Wie könnte ein Einsiedler vergessen? Wie könnte er vergelten? Wie ein tiefer Brunnen ist ein Einsiedler. Leicht ist es, einen Stein hineinzuwerfen. Sank er aber bis zum Grunde, sagt, wer will ihn wieder herausbringen? Hütet euch, den Einsiedler zu beleidigen. Tatet ihr's aber, nun, so tötet ihn auch noch. Also sprach Zarathustra. Von Kind und Ehe ich habe eine Frage für dich allein, mein Bruder. Wie ein Senkblei werfe ich diese Frage in deine Seele, dass ich wisse, wie tief sie sei. Du bist jung und wünschest dir Kind und Ehe. Aber ich frage dich, bist du ein Mensch, der ein Kind sich wünschen darf? Bist du der Siegreiche, der Selbstbezwinger, der Gebieter der Sinne, der Herr deiner Tugenden? Also frage ich dich, oder redet aus deinem Wunsche das Tier und die Notdurft? Oder Vereinsamung? Oder Unfriede mit dir? Ich will, dass dein Sieg und deine Freiheit sich nach einem Kinde sehne. Lebendige Denkmale sollst du bauen deinem Siege und deiner Befreiung. Über dich sollst du hinausbauen. Nicht nur fort sollst du dich pflanzen, sondern hinauf. Dazu helfe dir der Garten der Ehe. Einen höheren Leib sollst du schaffen, eine erste Bewegung, ein aus sich rollendes Rad, einen Schaffenden. Sollst du schaffen, aber erst musst du mir selber gebaut sein, rechtwinklig an Leib und Seele. Ehe. So heiße ich den Willen zu zweien, das eine zu schaffen, das mehr ist, als die es schufen. Ehrfurcht voreinander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines solchen Willens. Dies sei der Sinn und die Wahrheit deiner Ehe. Aber das, was die viel zu vielen Ehe nennen, diese überflüssigen. Ach, wie nenne ich das? Nun, ich mag ihn nicht, diesen Himmel der Überflüssigen. Nein, ich mag sie nicht, diese im himmlischen Netz verschlungenen Tiere. Ferne bleibe mir auch der Gott, der heranhinkt, zu segnen, was er nicht zusammenfügte. Lacht mir nicht über solche Ehen. Welches Kind hätte nicht Grund, über seine Eltern zu weinen? Ach, diese Armut der Seele zu zweien. Ach, dieser Schmutz der Seele zu zweien. Ach, dies erbärmliche Behagen zu zweien. Ehe nennen sie dies alles. Und sie sagen, ihre Ehen seien im Himmel geschlossen. Würdig schien mir dieser Mann und reif für den Sinn der Erde. Aber als ich sein Weib sah, schien mir die Erde ein Haus für Unsinnige. Ja, ich wollte, dass die Erde in Krämpfen bebte, wenn sich ein Heiliger und eine Gans miteinander paaren. Dieser ging wie ein Held auf Wahrheiten aus, und endlich erbeutete er sich eine kleine geputzte Lüge. Seine Ehe nennt er's. Jener war spröde im Verkehre und wählte wählerisch. Aber mit einem Male verdarb er für alle Male seine Gesellschaft, seine Ehe nennt er's. Jener suchte eine Magd mit den Tugenden eines Engels. Aber mit einem Male wurde er die Magd eines Weibes, und nun täte es Not, dass er darüber noch zum Engel werde. Sorgsam fand ich jetzt alle Käufer, und alle haben listige Augen. Aber seine Frau kauft auch der Listigste noch im Sack. Viele kurze Torheiten. Das heißt bei euch Liebe. Und eure Ehe macht vielen kurzen Torheiten ein Ende, als eine lange Dummheit. Eure Liebe zum Weibe und des Weibes Liebe zum Manne. Ach, möchte sie doch mitleiden sein mit leidenden und verhüllten Göttern. Aber zumeist erraten zwei Tiere einander. Aber auch noch eure beste Liebe ist nur ein verzücktes Gleichnis und eine schmerzhafte Glut. Eine Fackel ist sie, die euch zu höheren Wegen leuchten soll. Bitternis ist im Kelch auch der besten Liebe. So macht sie Sehnsucht zum Übermenschen. So macht sie Durst dir, dem Schaffenden. Durst dem Schaffenden, Pfeil und Sehnsucht dem Übermenschen. Sprich, mein Bruder, ist dies dein Wille zur Ehe? Über euch hinaus sollt ihr einst lieben. So lernt erst lieben. Und darum musstet ihr den bittern Kelch eurer Liebe trinken. Heilig heißt mir solch ein Wille und solche Ehe. Also sprach Zarathustra. Vom freien Tode viele sterben zu spät, und einige sterben zu früh. Noch klingt fremd die Lehre. Stirb zur rechten Zeit. Stirb zur rechten Zeit. Also lehrt es Zarathustra. Freilich. Wer nie zur rechten Zeit lebt, wie sollte der je zur rechten Zeit sterben? Möchte er doch nie geboren sein. Also rate ich den Überflüssigen. Aber auch die Überflüssigen tun noch wichtig mit ihrem Sterben, und auch die hohlste Nuss will noch geknackt sein. Wichtig nehmen alle das Sterben. Aber noch ist der Tod kein Fest. Noch erlernten die Menschen nicht, wie man die schönsten Feste weiht. Den vollbringenden Tod zeige ich euch, der den Lebenden ein Stachel und ein Gelöbnis wird. Also sollte man sterben lernen. Und es sollte kein Fest geben, wo ein solcher Sterbender nicht der Lebenden Schwüre weihte. Also zu sterben ist das Beste. Das Zweite aber ist, im Kampfe zu sterben. Und eine große Seele zu verschwenden. Seinen Tod stirbt der Vollbringende, siegreich, umringt von Hoffenden und Gelobenden. Aber dem Kämpfenden gleich verhasst wie dem Sieger ist euer grinsender Tod, der heranschleicht wie ein Dieb und doch als Herr kommt. Meinen Tod lobe ich euch, den freien Tod, der mir kommt, weil ich will. Und wann werde ich wollen? Wer ein Ziel hat und einen Erben, der will den Tod zur rechten Zeit für Ziel und Erben. Und aus Ehrfurcht vor Ziel und Erben wird er keine dürren Kränze mehr im Heiligtum des Lebens aufhängen. Wahrlich, nicht will ich den Seildrehern gleichen. Sie ziehen ihren Faden in die Länge und gehen dabei selber immer rückwärts. Mancher wird auch für seine Wahrheiten und Siege zu alt. Ein zahnloser Mund hat nicht mehr das Recht zu jeder Wahrheit. Und jeder, der Ruhm haben will, muss sich beizeiten von der Ehre verabschieden und die schwere Kunst üben, zur rechten Zeit zu gehen. Man muss aufhören, sich essen zu lassen, wenn man am besten schmeckt. Das wissen die, welche lange geliebt werden wollen. Saure Äpfel gibt es freilich, deren Los will, dass sie bis auf den letzten Tag des Herbstes warten. Und zugleich werden sie reif, gelb und runzelig. Andern altert das Herz zuerst und andern der Geist. Und einige sind greis in der Jugend, aber Spätjung erhält lang jung. Manchem missrät das Leben. Ein Giftwurm frisst sich ihm ans Herz. So möge er zusehen, dass ihm das Sterben umso mehr gerate. Möchte ein Sturm kommen, der all dies Faule und Wurmfressene vom Baume schüttelt. Möchten Prediger kommen des schnellen Todes? Das wären mir die rechten Stürme und Schüttler an Lebensbäumen. Aber ich höre nur den langsamen Tod predigen und Geduld mit allem Irdischen. Mancher wird nie süß, er fault im Sommer schon. Feigheit ist es, die ihn an seinem Aste festhält. Viel zu viele leben und viel zu lange hängen sie an ihren Ästen. Dieses Irdische ist es, das zu viel Geduld mit euch hat, ihr Lästermäuler. Wahrlich, zu früh starb jener Hebräer, den die Prediger des langsamen Todes ehren, und vielen ward es seitdem zum Verhängnis, dass er zu früh starb. Wäre er doch in der Wüste geblieben und ferne von den Guten und Gerechten. Vielleicht hätte er leben gelernt und die Erde lieben gelernt, und das Lachen dazu. Glaubt es mir, meine Brüder. Er starb. Zu früh. Er selber hätte seine Lehre widerrufen, wäre er bis zu meinem Alter gekommen. Edel genug war er zum Widerrufen. Aber ungereift war er noch. Ach, ihr predigt Geduld mit dem Irdischen? Noch kannte er nur Tränen und die Schwermut des Hebräers, samt dem Hasse der Guten und Gerechten, der Hebräer Jesus. Da überfiel ihn die Sehnsucht zum Tode. Unreif liebt der Jüngling, und unreif hasst er auch Mensch und Erde. Angebunden und schwer ist ihm noch Gemüt und Geistesflügel. Aber im Manne ist mehr Kind als im Jünglinge, und weniger Schwermut. Besser versteht er sich auf Tod und Leben. Frei zum Tode und frei im Tode, ein heiliger Neinsager, wenn es nicht Zeit mehr ist zum Ja. Also versteht er sich auf Tod und Leben. Dass euer Sterben keine Lästerung sei auf Mensch und Erde, meine Freunde. Das erbitte ich mir von dem Honig eurer Seele. In eurem Sterben soll noch euer Geist und eure Tugend glühen, gleich einem Abendrot um die Erde, oder aber das Sterben ist euch schlecht geraten. Also will ich selber sterben, dass ihr Freunde um meinetwillen die Erde mehr liebt, und zur Erde will ich wieder werden, dass ich in der Ruhe habe, die mich gebar. Wahrlich, ein Ziel hatte Zarathustra. Er warf seinen Ball. Nun seid ihr Freunde meines Zieles Erbe, euch werfe ich den goldenen Ball zu. Von der schenkenden Tugend, als Zarathustra von der Stadt Abschied genommen hatte, welcher sein Herz zugetan war und deren Name lautet die bunte Kuh, folgten ihm viele, die sich seine Jünger nannten, und gaben ihm das Geleit. Lieber als alles sehe ich euch, meine Freunde, den goldenen Ball werfen. Und so verziehe ich noch ein wenig auf Erden, verzeiht es mir. Also sprach Zarathustra. Also kamen sie an einen Kreuzweg. Da sagte ihnen Zarathustra, dass er nunmehr allein gehen wolle, denn er war ein Freund des Alleingehens. Seine Jünger aber reichten ihm zum Abschiede einen Stab, an dessen goldenem Griffe sich eine Schlange um die Sonne ringelte. Zarathustra freute sich des Stabes und stützte sich darauf. Dann sprach er also zu seinen Jüngern: Sagt mir doch, wie kam Gold zum höchsten Werte? Darum, dass es ungemein ist und unnützlich und leuchtend und mild im Glanze. Es schenkt sich immer. Nur als Abbild höchsten Tugend kam Gold zum höchsten Werte. Goldgleich leuchtet der Blick dem Schenkenden. Goldes Glanz schließt Friede zwischen Mond und Sonne. Ungemein ist die höchste Tugend und unnützlich. Leuchtend ist sie und mild im Glanze. Eine schenkende Tugend ist die höchste Tugend. Wahrlich, ich errate euch wohl. Meine Jünger, ihr trachtet gleich mir nach der schenkenden Tugend. Was hättet ihr mit Katzen und Wölfen gemeinsam? Das ist euer Durst, selber zu opfern und Geschenken zu werden. Und darum habt ihr den Durst, alle Reichtümer in eure Seele zu häufen. Unersättlich trachtet eure Seele nach Schätzen und Kleinodien, weil eure Tugend unersättlich ist im Verschenken wollen. Ihr zwingt alle Dinge zu euch und in euch, dass sie aus eurem Born zurückströmen sollen als die Gaben eurer Liebe. Wahrlich, zum Räuber an allen Werten muss solche schenkende Liebe werden. Aber heil und heilig heiße ich diese Selbstsucht. Eine andere Selbstsucht gibt es, eine allzu arme, eine hungernde, die immer stehlen will. Jene Selbstsucht der Kranken, die kranke Selbstsucht. Mit dem Auge des Diebes blickt sie auf alles Glänzende. Mit der Gier des Hungers misst sie den, der reich zu essen hat, und immer schleicht sie um den Tisch der Schenkenden. Krankheit redet aus solcher Begierde und unsichtbare Entartung. Von sich im Leibe redet die diebische Gier dieser Selbstsucht. Sagt mir, meine Brüder, was gilt uns als Schlechtes und Schlechtestes? Ist es nicht Entartung? Und auf Entartung raten wir immer, wo die schenkende Seele fehlt. Aufwärts geht unser Weg, von der Art hinüber zur Überartikel. Aber ein Grauen ist uns der entartende Sinn, welcher spricht, alles für mich. Aufwärts fliegt unser Sinn, so ist er ein Gleichnis unseres Leibes, einer Erhöhung Gleichnis. Solcher Erhöhungen Gleichnisse sind die Namen der Tugenden. Also geht der Leib durch die Geschichte, ein Werdender und ein Kämpfender. Und der Geist, was ist er ihm? Seiner Kämpfe und Siege Herold, Genoss und Widerhall. Gleichnisse sind alle Namen von Gut und Böse. Sie sprechen nicht aus, sie winken nur. Ein Tor, welcher von ihnen wissen will. Achtet mir, meine Brüder, auf jede Stunde, wo euer Geist in Gleichnissen reden will. Da ist der Ursprung eurer Tugend. Erhöht ist da euer Leib und auferstanden. Mit seiner Wonne entzückt er den Geist, dass er Schöpfer wird und Schätzer und Liebender und aller Dinge Wohltäter. Wenn euer Herz breit und voll wallt, dem Strome gleich, ein Segen und eine Gefahr den Anwohnenden, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wenn ihr erhaben seid über Lob und Tadel, und euer Wille allen Dingen befehlen will, als eines liebenden Wille, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wenn ihr das Angenehme verachtet und das weiche Bett, und von den Weichlichen euch nicht weit genug betten könnt, da ist der Ursprung eurer Tugend. Wahrlich, ein neues Gutes und Böses ist sie. Wahrlich, ein neues tiefes Rauschen und eines neuen Quelles Stimme. Macht ist sie, diese neue Tugend. Ein herrschender Gedanke ist sie, und um ihn eine kluge Seele, eine goldene Sonne, und um sie die Schlange der Erkenntnis. Wenn ihr eines Willens Wollende seid, und diese Wende aller Not euch Notwendigkeit heißt, da ist der Ursprung eurer Tugend. Hier schwieg Zarathustra eine Weile und sah mit Liebe auf seine Jünger. Dann fuhr er also fort zu reden, und seine Stimme hatte sich verwandelt. Lasst sie nicht davon fliegen vom Irdischen und mit den Flügeln gegen ewige Wände schlagen. Ach, es gab immer so viel verflogene Tugend. Führt, gleich mir, die verflogene Tugend zur Erde zurück, ja. Zurück zu Leib und Leben, dass sie der Erde ihren Sinn gebe, einen Menschensinn. Hundertfältig verflog und vergriff sich bisher so Geist wie Tugend. Bleibt mir der Erde treu, meine Brüder, mit der Macht eurer Tugend. Eure schenkende Liebe und eure Erkenntnis diene dem Sinne der Erde. Also bitte und beschwöre ich euch. Ach, in unserem Leibe wohnt jetzt noch all dieser Wahn und Fehlgriff. Leib und Wille ist er da geworden. Hundertfältig versuchte und verirrte sich bisher so Geist wie Tugend. Ja, ein Versuch war der Mensch. Ach, viel Unwissen und Irrtum ist an uns Leib geworden. Nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden, auch ihr Wahnsinn bricht an uns aus. Gefährlich ist es, Erbe zu sein. Euer Geist und eure Tugend diene dem Sinn der Erde, meine Brüder. Und aller Dinge Wert werde neu von euch gesetzt. Darum sollt ihr Kämpfende sein. Darum sollt ihr Schaffende sein. Wissend reinigt sich der Leib, mit Wissen versuchend erhöht er sich, dem Erkennenden heiligen sich alle Triebe. Dem Erhöhten wird die Seele fröhlich. Noch kämpfen wir Schritt um Schritt mit dem Riesenzufall, und über der ganzen Menschheit waltete bisher noch der Unsinn, der ohne Sinn. Arzt, hilf dir selber, so hilfst du auch deinem Kranken noch. Das sei seine beste Hilfe, dass er den mit Augen sehe, der sich selber heil macht. 1000 Pfade gibt es, die noch nie gegangen sind, tausend Gesundheiten und verborgene Eilande des Lebens. Juna schöpft und unentdeckt ist immer noch Mensch und Menschenerde. Wachet und horcht, ihr Einsamen. Von der Zukunft her kommen Winde mit heimlichem Flügelschlagen. Und an feine Ohren ergeht gute Botschaft. Wahrlich, eine Stätte der Genesung soll noch die Erde werden. Und schon liegt ein neuer Geruch um sie, ein heilbringender, und eine neue Hoffnung. Als Zarathustra diese Worte gesagt hatte, schwieg er, wie einer, der nicht sein letztes Wort gesagt hat. Lange wog er den Stab zweifelnd in seiner Hand. Ihr Einsamen von heute, ihr Ausscheidenden, ihr sollt einst ein Volk sein. Aus euch, die ihr euch selber auswähltet, soll ein auserwähltes Volk erwachsen, und aus ihm der Übermensch. Endlich sprach er also, und seine Stimme hatte sich verwandelt. Allein gehe ich nun, meine Jünger. Auch ihr geht nun davon und allein. So will ich es. Wahrlich, ich rate euch. Geht fort von mir und wehrt euch gegen Zarathustra. Und besser noch, schämt euch seiner. Vielleicht betrog er euch. Der Mensch der Erkenntnis muss nicht nur seine Feinde lieben, sondern auch seine Freunde hassen können. Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt. Und warum wollt ihr nicht an meinem Kranze rupfen? Ihr verehrt mich. Aber wie, wenn eure Verehrung eines Tages umfällt? Hütet euch, dass euch nicht eine Bildsäule erschlage. Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber was liegt an Zarathustra? Ihr seid meine Gläubigen. Aber was liegt an allen Gläubigen? Ihr hattet euch noch nicht gesucht, da fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen. Darum ist es so wenig mit allem Glauben. Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden. Und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren. Wahrlich, mit andern Augen, meine Brüder, werde ich mir dann meine Verlorenen suchen. Mit einer anderen Liebe werde ich euch dann lieben. Und das ist der große Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Tier und Übermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert. Denn es ist der Weg zu einem neuen Morgen. Und einst noch sollt ihr mir Freunde geworden sein und Kinder einer Hoffnung. Dann will ich zum dritten Male bei euch sein, dass ich den großen Mittag mit euch feiere. Alsda wird sich der Untergehende selber segnen, dass er ein Hinübergehender sei. Und die Sonne seiner Erkenntnis wird ihm im Mittage stehen. Tot sind alle Götter. Nun wollen wir, dass der Übermensch lebe. Dies sei einst am großen Mittage unser letzter Wille. Also sprach Zarathustra. Zweiter Teil. Also sprach Zarathustra, und erst, wenn ihr mich alle verleugnet habt, will ich euch wiederkehren. Zarathustra. Von der schenkenden Tugend das Kind mit dem Spiegel hierauf ging Zarathustra wieder zurück in das Gebirge und in die Einsamkeit seiner Höhle und entzog sich den Menschen, wartend gleich. Einem Seemann, der seinen Samen ausgeworfen hat. Wahrlich, mit andern Augen, meine Brüder, werde ich mir dann meine Verlorenen suchen. Mit einer andern Liebe werde ich euch dann lieben. Seine Seele aber wurde voll von Ungeduld und Begierde nach denen, welche er liebte, denn er hatte ihnen noch viel zu geben. Dies nämlich ist das Schwerste, aus Liebe die offene Hand schließen und als Schenkender die Scham bewahren. Also vergingen dem Einsamen Monde und Jahre, seine Weisheit aber wuchs und machte ihm Schmerzen durch ihre Fülle. Eines Morgens aber wachte er schon vor der Morgenröte auf, besann sich lange auf seinem Lager und sprach endlich zu seinem Herzen: Was erschrak ich doch so in meinem Traume, dass ich aufwachte? O Zarathustra, sprach das Kind zu mir, schaue dich an im Spiegel. Aber als ich in den Spiegel schaute, da schrie ich auf, und mein Herz war erschüttert. Denn nicht mich sah ich darin, sondern eines Teufels Fratze und Hohnlachen. Wahrlich, allzu gut verstehe ich des Traumes Zeichen und Mahnung. Meine Lehre ist in Gefahr. Unkraut will Weizen heißen. Meine Feinde sind mächtig worden und haben meiner Lehre Bildnis entstellt. Also, dass meine Liebsten sich der Gaben schämen müssen, die ich ihnen gab. Verloren gingen mir meine Freunde. Die Stunde kam mir, meine Verlorenen zu suchen. Mit diesen Worten sprang Zarathustra auf, aber nicht wie ein Geängstigter, der nach Luft sucht, sondern eher wie ein Seher und Sänger, welchen der Geist anfällt. Trat nicht ein Kind zu mir, das einen Spiegel trug? Verwundert sahen sein Adler und seine Schlange auf ihn hin, denn gleich dem Morgenrote lag ein kommendes Glück auf seinem Antlitze. Töricht ist mein Glück und törichtes wird es reden. Zu jung noch ist es, so habt Geduld mit ihm. Verwundet bin ich von meinem Glücke. Alle Leidenden sollen mir Ärzte sein. Zu meinen Freunden darf ich wieder hinab und auch zu meinen Feinden. Zarathustra darf wieder reden und schenken und lieben das Liebste tun. Meine ungeduldige Liebe fließt über in Strömen, abwärts, nach Aufgang und Niedergang. Was geschah mir doch, meine Tiere? Sagte Zarathustra. Bin ich nicht verwandelt? Kam mir nicht die Seligkeit wie ein Sturmwind? Aus schweigsamem Gebirge und Gewittern des Schmerzes rauscht meine Seele in die Täler. Zu lange sehnte ich mich und schaute in die Ferne. Und mag mein Strom der Liebe in Unwegsames stürzen? Wie sollte ein Strom nicht endlich den Weg zum Meere finden? Wohl ist ein See in mir, ein einsiedlerischer, selbstgenugsamer. Aber mein Strom der Liebe reißt ihn mit sich hinab, zum Meere. Neue Wege gehe ich, eine neue Rede kommt mir. Müde wurde ich, gleich allen Schaffenden, der alten Zungen. Zu lange gehörte ich der Einsamkeit, so verlernte ich das Schweigen. Mund bin ich worden ganz und gar, und Brausen eines Bachs aus hohen Felsen. Hinab will ich meine Rede stürzen in die Täler. Zu langsam läuft mir alles Reden. In deinen Wagen springe ich, Sturm. Und auch dich will ich noch peitschen mit meiner Bosheit. Wie ein Schrei und ein Jauchzen will ich über weite Meere hinfahren. Bis ich die glückseligen Inseln finde, wo meine Freunde weilen, und meine Feinde unter ihnen. Wie liebe ich nun jeden, zu dem ich nur reden darf? Auch meine Feinde gehören zu meiner Seligkeit. Und wenn ich auf mein wildestes Pferd steigen will, so hilft mir mein Speer immer am besten hinauf. Der ist meines Fußes allzeit bereiter Diener. Der Speer, den ich gegen meine Feinde schleudere. Wie danke ich es meinen Feinden, dass ich endlich ihn schleudern darf. Zu groß war die Spannung meiner Wolke. Zwischen Gelächtern der Blitze will ich Hagelschauer in die Tiefe werfen. Nicht will mein Geist mehr auf abgelaufenen Sohlen wandeln. Gewaltig wird sich da meine Brust heben, gewaltig wird sie ihren Sturm über die Berge hinblasen, so kommt ihr Erleichterung. Wahrlich, einem Sturme gleich kam mein Glück und meine Freiheit. Aber meine Feinde sollen glauben, der Böse rase über ihren Häuptern. Ach, dass ich's verstünde, euch mit Hirtenflöten zurückzulocken. Ach, dass meine Löwin Weisheit zärtlich brüllen lernte. Und vieles lernten wir schon miteinander. Meine wilde Weisheit wurde trächtig. Auf einsamen Bergen, auf rauen Steinen gebar sie ihr Junges, Jüngstes. Nun läuft sie närrisch durch die harte Wüste und sucht nach sanftem Rasen. Meine alte wilde Weisheit. Auf eurer Herzen sanften Rasen, meine Freunde. Auf eure Liebe möchte sie ihr Liebstes betten. Also sprach Zarathustra. Ja, auch ihr werdet erschreckt sein, meine Freunde, ob meiner wilden Weisheit. Und vielleicht flieht ihr davon samt meinen Feinden. Auf den glückseligen Inseln die Feigen fallen von den Bäumen, sie sind gut und süß. Und indem sie fallen, reißt ihnen die rote Haut. Ein Nordwind bin ich reifen Feigen. Also, gleich Feigen, fallen euch diese Lehren zu, meine Freunde. Nun trinkt ihren Saft und ihr süßes Fleisch. Herbst ist es umher und reiner Himmel und Nachmittag. Seht, welche Fülle ist um uns. Und aus dem Überflusse heraus ist es schön hinauszublicken auf ferne Meere. Einst sagte man Gott, wenn man auf ferne Meere blickte. Nun aber lehrte ich euch sagen, Übermensch. Gott ist eine Mutmaßung. Aber ich will, dass euer Mutmaßen nicht weiter reiche, als euer scharfender Wille. Könntet ihr einen Gott schaffen? Nicht ihr vielleicht selber, meine Brüder. Aber zu Vätern und Vorfahren könntet ihr euch umschaffen des Übermenschen. Und dies sei euer bestes Schaffen. Gott ist eine Mutmaßung. Aber ich will, dass euer Mutmaßen begrenzt sei in der Denkbarkeit. Aber dies bedeute euch Wille zur Wahrheit, dass alles verwandelt werde in Menschen Denkbares, Menschen Sichtbares, Menschen Fühlbares. Eure eigenen Sinne sollt ihr zu Ende denken. Und was ihr Welt nanntet, das soll erst von euch geschaffen werden. Eure Vernunft, euer Bild, euer Wille, eure Liebe soll es selber werden. Und wahrlich, zu eurer Seligkeit, ihr Erken nennen. Und wie wolltet ihr das Leben ertragen ohne diese Hoffnung, ihr Erken nennen? So schweigt mir doch von allen Göttern. Wohl aber könntet ihr den Übermenschen schaffen. Könntet ihr einen Gott denken? Weder ins Unbegreifliche dürftet ihr eingeboren sein, noch ins Unvernünftige. Aber dass ich euch ganz mein Herz offenbare, ihr Freunde. Wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, kein Gott zu sein? Also gibt es keine Götter. Wohl zog ich den Schluss, nun aber zieht er mich. Gott ist eine Mutmaßung. Aber wer tränke alle Qual dieser Mutmaßung, ohne zu sterben? Soll dem Schaffenden sein Glaube genommen sein und dem Adler sein Schweben in Adlerfernen? Gott ist ein Gedanke, der macht alles gerade krumm, und alles, was steht, drehend. Wie? Die Zeit wäre hinweg, und alles Vergängliche nur Lüge? Böse heiße ich's und menschenfeindlich. All dies Lehren vom Einen und Vollen und Unbewegten und Satten und Unvergänglichen. Alles Unvergängliche. Das ist nur ein Gleichnis. Und die Dichter lügen. Zu viel. Aber von Zeit und Werden sollen die besten Gleichnisse reden. Ein Lob sollen sie sein und eine Rechtfertigung aller Vergänglichkeit. Schaffen. Das ist die große Erlösung vom Leiden und des Lebens. Leicht werden. Dies zu denken ist Wirbel und Schwindel menschlichen Gebeinen und noch dem Magen ein Erbrechen. Wahrlich, die drehende Krankheit heiße ich's, solches zu mutmaßen. Aber dass der Schaffende sei, dazu selber tut Leid, Not und viel Verwandelung. Ja, viel bitteres Sterben muss in eurem Leben sein, ihr Schaffenden. Also seid ihr Fürsprecher und Rechtfertiger aller Vergänglichkeit. Dass der Schaffende selber das Kind sei, das neu geboren werde, dazu muss er auch die Gebärerin sein wollen und der Schmerz der Gebärerin. Wahrlich, durch 100 Seelen ging ich meinen Weg und durch 100 Wiegen und Geburtswehen. Manchen Abschied nahm ich schon, ich kenne die herzbrechenden letzten Stunden. Aber so will's mein Schaffender Wille, mein Schicksal. Oder, dass ich's euch rätlicher sage. Solches Schicksal gerade, will mein Wille. Alles Fühlende leidet an mir und ist in Gefängnissen, aber mein Wollen kommt mir stets als mein Befreier und Freudebringer. Nicht mehr wollen und nicht mehr schätzen und nicht mehr schaffen. Ach, dass diese große Müdigkeit mir stets fernbleibe. Auch im Erkennen fühle ich nur meines Willens Zeuge und werde Lust, und wenn Unschuld in meiner Erkenntnis ist, so geschieht dies, weil Wille zur Zeugung in ihr ist. Hinweg von Gott und Göttern lockte mich dieser Wille. Was wäre denn zu schaffen, wenn Götter da wären? Aber zum Menschen treibt er mich stets von Neuem, mein inbrünstiger Schaffenswille, so. Treib's den Hammer hin zum Steine. Wollen befreit, das ist die wahre Lehre von Wille und Freiheit, so lehrt sie euch Zarathustra. Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein Bild, das Bild meiner Bilder. Ach, dass es im härtesten, hässlichsten Steine schlafen muss. Nun wütet mein Hammer grausam gegen sein Gefängnis. Vom Steine stäuben Stücke. Was schiert mich das? Vollenden will ich's, denn ein Schatten kam zu mir. Aller Dinge Stillstes und Leichtestes kam einst zu mir. Des Übermenschen Schönheit kam zu mir als Schatten. Von den Mitleidigen meine Freunde, es kam eine Spottrede zu eurem Freunde. Seht nur Zarathustra. Wandelt er nicht unter uns wie unter Tieren? Aber so ist es besser geredet. Der Erkennende wandelt unter Menschen als unter Tieren. Der Mensch selber aber heißt dem Erkennenden das Tier, das rote Backen hat. Ach, meine Brüder, was gehen mich noch, die Götter an? Also sprach Zarathustra. Wie geschah ihm das? Ist es nicht, weil er sich zu oft hat schämen müssen? Oh meine Freunde, so spricht der Erkenende. Scham, Scham, Scham. Das ist die Geschichte des Menschen. Und darum gebeut sich der Edle, nicht zu beschämen. Scham gebeut er sich vor allem Leidenden. Wahrlich, ich mag sie nicht, die Barmherzigen, die selig sind in ihrem Mitleiden. Zu sehr gebricht es ihnen an Scham. Gerne verhülle ich auch das Haupt und fliehe davon, bevor ich noch erkannt bin. Und also heiße ich euch tun, meine Freunde. Möge mein Schicksal mir immer Leidlose, gleich euch, über den Weg führen. Und solche, mit denen mir Hoffnung und Mahl und Honig gemein sein darf. Wahrlich, ich tat wohl das und jenes an Leidenden. Aber Besseres schien ich mir stets zu tun, wenn ich lernte, mich besser freuen. Seit es Menschen gibt, hat der Mensch sich zu wenig gefreut. Das allein, meine Brüder, ist unsere Erbsünde. Und lernen wir besser uns freuen, so verlernen wir am besten, andern Wehe zu tun und Wehes auszudenken. Muss ich mitleidig sein, so will ich's doch nicht heißen. Und wenn ich's bin, dann gern aus der Ferne. Darum wasche ich mir die Hand, die dem Leidenden half. Darum wische ich mir auch noch die Seele ab. Denn dass ich den Leidenden leidend sah, dessen schämte ich mich um seiner Scham willen. Und als ich ihm half, da verging ich mich hart an seinem Stolze. Große Verbindlichkeiten machen nicht dankbar, sondern rachsüchtig. Und wenn die kleine Wohltat nicht vergessen wird, so wird noch ein Nagewurm daraus. Seid spröde im Annehmen. Zeichnet aus damit, dass ihr annehmt. Also rate ich denen, die nichts zu verschenken haben. Ich aber bin ein Schenkender. Gerne schenke ich, als Freund den Freunden. Fremde aber und Arme mögen sich die Frucht selber von meinem Baume pflücken. So beschämt es weniger. Bettler aber sollte man ganz abschaffen. Wahrlich, man ärgert sich, ihnen zu geben und ärgert sich, ihnen nicht zu geben. Und insgleichen die Sünder und bösen Gewissen. Glaubt mir, meine Freunde. Gewissensbisse erziehen zum Beißen. Das Schlimmste aber sind die kleinen Gedanken. Wahrlich, besser noch bös getan, als klein gedacht. Zwar ihr sagt, die Lust an kleinen Bosheiten erspart uns manche große böse Tat. Aber hier sollte man nicht sparen wollen. Wie ein Geschwür ist die böse Tat, sie juckt und kratzt und bricht heraus, sie redet ehrlich. Siehe, ich bin Krankheit. So redet die böse Tat. Das ist ihre Ehrlichkeit. Dem aber, der vom Teufel besessen ist, sage ich dies Wort ins Ohr. Besser noch, du ziehst deinen Teufel groß. Auch für dich gibt es noch einen Weg der Größe. Ach, meine Brüder. Man weiß von jedermann etwas zu viel, und mancher wird uns durchsichtig, aber deshalb können wir noch lange nicht durch ihn hindurch. Aber dem Pilze gleich ist der kleine Gedanke. Er kriecht und duckt sich und will nirgendwo sein, bis der ganze Leib morsch und welk ist vor kleinen Pilzen. Es ist schwer mit Menschen zu leben, weil Schweigen so schwer ist. Und nicht gegen den, der uns zuwider ist, sind wir am unbilligsten, sondern gegen den, welcher uns gar nichts angeht. Und tut dir ein Freund Übles, so sprich. Ich vergebe dir, was du mir tatest. Dass du es aber dir tatest, wie könnte ich das vergeben? Also redet alle große Liebe, die überwindet auch noch Vergebung und Mitleiden. Hast du aber einen leidenden Freund, so sei seinem Leiden eine Ruhestätte, doch gleichsam ein hartes Bett, ein Feldbett, so wirst du ihm am besten nützen. Man soll sein Herz festhalten, denn lässt man es gehen, wie bald geht einem da der Kopf durch. Ach, wo in der Welt geschahen größere Torheiten, als bei den Mitleidigen? Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem Mitleiden ist. Also sprach der Teufel einst zu mir. Auch Gott hat seine Hölle. Das ist seine Liebe zu den Menschen. Und jüngst hörte ich ihn dies Wort sagen. Gott ist tot. An seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben. So seid mir gewarnt vor dem Mitleiden. Daher kommt noch den Menschen eine Schwere. Wolke, wahrlich, ich verstehe mich auf Wetterzeichen. Merket aber auch dies Wort. Alle große Liebe ist noch über all ihrem Mitleiden, denn sie will das Geliebte noch schaffen. Mich selber bringe ich meiner Liebe da, und meinen Nächsten gleich mir. So geht die Rede allen Schaffenden. Von den Priestern und einstmals gab Zarathustra seinen Jüngern ein Zeichen und sprach diese Worte zu ihnen: Hier sind Priester. Und wenn es auch meine Feinde sind, geht mir still an ihnen vorüber. Und mit schlafendem Schwerte. Auch unter ihnen sind Helden. Viele von ihnen litten zu viel. So wollen sie andere leiden machen. Und was in der Welt stiftete mehr Leid als die Torheiten der Mitleidigen? Alle Schaffenden aber sind hart. Also sprach Zarathustra. Böse Feinde sind sie. Nichts ist rachsüchtiger als ihre Demut. Aber mein Blut ist mit dem ihren verwandt. Und ich will mein Blut auch noch in dem ihren geehrt wissen. Und als sie vorübergegangen waren, fiel Zarathustra der Schmerz an. Und nicht lange hatte er mit seinem Schmerze gerungen, da hub er also an zu reden: Es jammert mich dieser Priester. Und leicht besudelt sich der, welcher sie angreift. Sie gehen mir auch wieder den Geschmack. Aber das ist mir das Geringste, seit ich unter Menschen bin. Der, welchen sie Erlöser nennen, schlug sie in Banden falscher Werte und Wahnworte. Ach, dass einer sie noch von ihrem Erlöser erlöste. Auf einem Eilande glaubten sie einst zu landen, als das Meer sie herumriss. Aber siehe, es war ein schlafendes Ungeheuer. Falsche Werte und Wahnworte. Das sind die schlimmsten Ungeheuer für Sterbliche, lange schläft und wartet in ihnen das Verhängnis. Aber ich leide und litt mit ihnen, Gefangene sind es mir und Abgezeichnete. Aber endlich kommt es und wacht und frisst und schlingt, was auf ihm sich Hütten baute. O über dies verfälschte Licht, diese verdumpfte Luft. Hier, wo die Seele zu ihrer Höhe hinauf nicht fliegen darf. Sondern also gebietet ihr Glaube, auf den Knien die Treppe hinan, ihr Sünder. Wahrlich, lieber sehe ich noch den Schamlosen, als die verrenkten Augen ihrer Scham und Andacht. Wer schuf sich solche Höhlen und Bußtreppen? O, seht mir doch diese Hütten an, die sich diese Priester bauten. Kirchen heißen sie ihre süßduftenden Höhlen. Waren es nicht solche, die sich verbergen wollten und sich vor dem reinen Himmel schämten? Sie nannten Gott, was ihnen widersprach und wehe tat, und wahrlich, es war viel Heldenart in ihrer Anbetung. Und nicht anders wussten sie ihren Gott zu lieben, als indem sie den Menschen ans Kreuz schlugen. Als Leichname gedachten sie zu leben, schwarz schlugen sie ihren Leichnam aus. Auch aus ihren Reden rieche ich noch die üble Würze von Totenkammern. Und erst wenn der reine Himmel wieder durch zerbrochene Decken blickt, und hinab auf Gras und roten Mohn an zerbrochenen Mauern, will ich den Städten dieses Gottes wieder mein Herz zuwenden. Und wer ihnen nahe lebt, der lebt schwarzen Teichen nahe, aus denen heraus die Unke ihr Lied mit süßem Tiefsinne singt. Aber wen überredet wohl diese vermummte Trübsal? Wahrlich, ihre Erlöser selber kamen nicht aus der Freiheit und der Freiheit siebentem Himmel. Wahrlich, sie selber wandelten niemals auf den Teppichen der Erkenntnis. Aus Lücken bestand der Geist dieser Erlöser. Aber in jede Lücke hatten sie ihren Wahn gestellt, ihren Lückenbüßer, den sie Gott nannten. Bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Nackt möchte ich sie sehen, denn allein die Schönheit sollte Buße predigen. Eifrig trieben sie und mit Geschrei ihre Herde über ihren Steg, wie als ob es zur Zukunft nur einen Steg gäbe. Wahrlich, auch diese Hirten gehörten noch zu den Schafen. Kleine Geister und umfängliche Seelen hatten diese Hirten. Aber, meine Brüder, was für kleine Länder waren bisher auch die umfänglichsten Seelen. Blutzeichen schrieben sie auf den Weg, den sie gingen, und ihre Torheit lehrte, dass man mit Blut die Wahrheit beweise. In ihrem Mitleiden war ihr Geist ertrunken, und wenn sie schwollen und überschwollen von Mitleiden, schwamm immer oben auf eine große Torheit. Und wenn einer durchs Feuer geht für seine Lehre, was beweist dies? Mehr ist's wahrlich, dass aus eigenem Brande die eigene Lehre kommt. Schwüles Herz und kalter Kopf. Wo dies zusammentrifft, da entsteht der Brausewind, der Erlöser. Größere gab es wahrlich und höher Geborene, als die, welche das Volk Erlöser nennt, diese hinreißenden Brausewinde. Und noch von größeren, als alle Erlöser waren, müsst ihr, meine Brüder, erlöst werden, wollt ihr zur Freiheit den Weg finden. Niemals noch gab es einen Übermenschen. Aber Blut ist der schlechteste Zeuge der Wahrheit. Blut vergiftet die reinste Lehre noch zu Wahn und Hass der Herzen. Nackt sah ich beide, den größten und den kleinsten Menschen. Allzu ähnlich sind sie noch einander. Wahrlich, auch den größten fand ich, allzu menschlich. Also sprach Zarathustra. Von den Tugendhaften mit Donnern und himmlischen Feuerwerken muss man zu schlaffen und schlafenden Sinnen reden. Aber der Schönheit Stimme redet leise. Sie schleicht sich nur in die aufgewecktesten Seelen. Leise erbebte und lachte mir heut mein Schild. Das ist der Schönheit heiliges Lachen und Beben. Über euch, ihr Tugendhaften, lachte heut meine Schönheit. Und also kam ihre Stimme zu mir. Sie wollen noch bezahlt sein. Ihr wollt noch bezahlt sein, ihr Tugendhaften. Wollt Lohn für Tugend und Himmel für Erden und Ewiges für euer Heute haben? Ach, das ist meine Trauer. In den Grund der Dinge hat man Lohn und Strafe hineingelogen. Und nun auch noch in den Grund eurer Seelen, ihr Tugendhaften. Aber dem Rüssel des Ebers gleich soll mein Wort den Grund eurer Seelen aufreißen. Pflugschar will ich euch heißen. Und nun zürnt ihr mir, dass ich lehre, es gibt keinen Lohn und Zahlmeister? Und wahrlich, ich lehre nicht einmal, dass Tugend ihr eigener Lohn ist. Alle Heimlichkeiten eures Grundes sollen ans Licht, und wenn ihr aufgewühlt und zerbrochen in der Sonne liegt, wird auch eure Lüge von eurer Wahrheit ausgeschieden sein. Denn dies ist eure Wahrheit. Ihr seid zu reinlich für den Schmutz der Worte. Rache, Strafe, Lohn, Vergeltung. Ihr liebt eure Tugend, wie die Mutter ihr Kind. Aber wann hörte man, dass eine Mutter bezahlt sein wollte für ihre Liebe? Es ist euer Liebstes selbst, eure Tugend. Des Ringes Durst ist in euch, sich selber wieder zu erreichen, dazu ringt und dreht sich jeder Ring. Und dem Sterne gleich, der erlischt, ist jedes Werk eurer Tugend. Immer ist sein Licht noch unterwegs und wandert, und wann wird es nicht mehr unterwegs sein? Dass eure Tugend euer Selbst sei, und nicht ein Fremdes, eine Haut, eine Bemäntelung. Das ist die Wahrheit aus dem Grunde eurer Seele, ihr Tugendhaften. Aber wohl gibt es solche, denen Tugend der Krampf unter einer Peitsche heißt, und ihr habt mir zu viel auf deren Geschrei gehört. Und andere gibt es, die heißen Tugend das Faulwerden ihrer Laster. Und wenn ihr Hass und ihre Eifersucht einmal die Glieder strecken, wird ihre Gerechtigkeit munter und reibt sich die verschlafenen Augen. Also ist das Licht eurer Tugend noch unterwegs, auch wenn das Werk getan ist. Mag es nun vergessen und tot sein, sein Strahl von Licht lebt noch und wandert. Ach, auch deren Geschrei drang zu euren Ohren, ihr Tugendhaften. Was ich nicht bin, das ist mir Gott und Tugend. Und andere gibt es, die kommen schwer und knarrend daher, gleich wegen, die Steine abwärts fahren. Die reden viel von Würde und Tugend. Ihren Hemmschuh heißen sie Tugend. Und andere gibt es, die sind gleich Alltagsuhren, die aufgezogen wurden. Sie machen ihr Tick-Tack und wollen, dass man Tick-Tack Tugend heiße. Wahrlich, an diesen habe ich meine Lust. Wo ich solche Uhren finde, werde ich sie mit meinem Spotter aufziehen. Und sie sollen mir dabei noch schnurren. Und andere sind stolz über ihre Handvoll. Gerechtigkeit und Begehen um ihrer Willen Frevel an allen Dingen, also dass die Welt in ihrer Ungerechtigkeit ertränkt wird. Ach, wie übel ihnen das Wort, Tugend, aus dem Munde läuft. Und wenn sie sagen, ich bin gerecht, so klingt es immer gleich wie, ich bin gerecht. Mit ihrer Tugend wollen sie ihren Feinden die Augen auskratzen, und sie erheben sich nur, um andere zu erniedrigen. Und andere gibt es, die werden abwärts gezogen, Ihre Teufel ziehen sie. Aber je mehr sie sinken, umso glühender leuchtet ihr Auge und die Begierde nach ihrem Gotte. Wir beißen niemanden und gehen dem aus dem Wege, der beißen will. Und in allem haben wir die Meinung, die man uns gibt. Und wiederum gibt es solche, die lieben Gebärden und denken, Tugend ist eine Art Gebärde. Und wiederum gibt es solche, die sitzen in ihrem Sumpfe und reden also heraus aus dem Schilfrohr, Tugend, das ist still im Sumpfe sitzen. Ihre Knie beten immer an, und ihre Hände sind Lobpreisungen der Tugend, aber ihr Herz weiß nichts davon. Und wiederum gibt es solche, die halten es für Tugend, zu sagen, Tugend ist notwendig. Aber sie glauben im Grunde nur daran, dass Polizei notwendig ist. Und mancher, der das Hohe an den Menschen nicht sehen kann, nennt es Tugend, dass er ihr Niedriges allzu nahe sieht. Also heißt er seinen bösen Blick Tugend. Und einige wollen erbaut und aufgerichtet sein und heißen es Tugend, und andere wollen umgeworfen sein und heißen es auch Tugend. Aber nicht dazu kam Zarathustra, allen diesen Lügnern und Narren zu sagen, was wisst ihr von Tugend? Was könntet ihr von Tugend wissen? Sondern, dass ihr, meine Freunde, der alten Worte müde würdet, welche ihr von den Narren und Lügnern gelernt habt. Müde würdet der Worte, Lohn, Vergeltung, Strafe, Rache in der Gerechtigkeit. Müde würdet zu sagen, dass eine Handlung gut ist, dass Macht, sie ist selbstlos. Ach, meine Freunde, dass euer Selbst in der Handlung sei, wie die Mutter im Kinde ist, das sei mir euer Wort von Tugend. Wahrlich, ich nahm euch wohl 100 Worte und eurer Tugend liebste Spielwerke. Und nun zürnt ihr mir, wie Kinder zürnen. Und derart glauben fast alle daran, Anteil zu haben an der Tugend. Und zum Mindesten will ein jeder Kenner sein über Gut und Böse. Aber dieselbe Welle soll ihnen neue Spielwerke bringen und neue bunte Muscheln vor sie hin ausschütten. So werden sie getröstet sein. Und gleich ihnen sollt auch ihr, meine Freunde, eure Tröstungen haben. Und neue bunte Muscheln. Also sprach Zarathustra. Sie spielten am Meere, da kam die Welle und riss ihnen ihr Spielwerk in der Tiefe, nun weinen sie. Vom Gesindel das Leben ist ein Born der Lust, aber wo das Gesindel mit trinkt, da sind alle Brunnen vergiftet. Allem Reinlichen bin ich hold, aber ich mag die grinsenden Mäuler nicht sehen und den Durst der Unreinen. Sie warfen ihr Auge hinab in den Brunnen. Nun glänzt mir ihr widriges Lächeln herauf aus dem Brunnen. Das heilige Wasser haben sie vergiftet mit ihrer Lüsternheit. Und als sie ihre schmutzigen Träume Lust nannten, vergifteten sie auch noch die Worte. Unwillig wird die Flamme, wenn sie ihre feuchten Herzen ans Feuer legen. Der Geist selber brodelt und raucht, wo das Gesindel ans Feuer tritt. Süßlich und übermürbe wird in ihrer Hand die Frucht. Windfällig und wipfeldürr macht ihr Blick den Fruchtbaum. Und mancher, der sich vom Leben abkehrte, kehrte sich nur vom Gesindel ab, er wollte nicht Brunnen und Flamme und Frucht mit dem Gesindel teilen. Und mancher, der in die Wüste ging und mit Raubtieren Durst litt, wollte nur nicht mit schmutzigen Kameltreibern um die Zisterne sitzen. Und nicht das ist der Bissen, an dem ich am meisten wirkte, zu wissen, dass das Leben selber Feindschaft nötig hat und Sterben und Marterkreuze. Sondern ich fragte einst und erstickte fast an meiner Frage, wie, und mancher, der wie ein Vernichter daherkam und wie ein Hagelschlag allen Fruchtfeldern, wollte nur seinen Fuß dem Gesindel in den Rachen setzen und also seinen Schlund stopfen. Nicht mein Hass, sondern mein Ekel fraß mir hungrig am Leben. Ach, des Geistes wurde ich oft müde, als ich auch das Gesindel geistreich fand. Und den Herrschenden wand ich den Rücken, als ich sah, was sie jetzt Herrschen nennen, Schachern und Magden um Macht, mit dem Gesindel. Unter Völkern wohnte ich fremder Zunge, mit verschlossenen Ohren, dass mir ihres Schachernst Zunge fremd bliebe und ihr Magden um Macht, und die Nase mir haltend, ging ich unmutig durch alles gestern und heute. Wahrlich übel riecht alles gestern und heute nach dem schreibenden Gesindel. Einem Krüppel gleich, der taub und blind und stumm wurde. Also lebte ich lange, dass ich nicht mit Macht und Schreib und Lustgesindel lebte. Hat das Leben auch das Gesindel nötig? Sind vergiftete Brunnen nötig und stinkende Feuer und beschmutzte Träume und Maden im Lebensbrode? Mühsam stieg mein Geist Treppen, und vorsichtig. Almosen der Lust waren sein Labsal. Am Stabe schlich dem Blinden das Leben. Was geschah mir doch? Wie erlöste ich mich vom Ekel? Wahrlich, ins Höchste musste ich fliegen, dass ich den Born der Lust wiederfände. Oh, ich fand ihn, meine Brüder. Hier im Höchsten quillt mir der Born der Lust. Und es gibt ein Leben, an dem kein Gesindel mittrinkt. Fast zu heftig strömst du mir, Quell der Lust. Und oft leerst du den Becher wieder, dadurch, dass du ihn füllen willst. Und noch muss ich lernen, bescheidener dir zu nahen. Allzu heftig strömt dir noch mein Herz entgegen. Mein Herz, auf dem mein Sommer brennt, der kurze, heiße, schwermütige, überselige. Wie verlangt mein Sommerherz nach deiner Kühle? Vorbei die zögernde Trübsal meines Frühlings, vorüber die Bosheit meiner Schneeflocken im Juni. Sommer wurde ich ganz und Sommermittag. Ein Sommer im Höchsten mit kalten Quellen und seliger Stille. O kommt, meine Freunde, dass die Stille noch seliger werde. Denn dies ist unsere Höhe und unsere Heimat. Zu hoch und steil wohnen wir hier allen Unreinen und ihrem Durste. Wer verjüngte mein Auge? Wie erflog ich die Höhe, wo kein Gesindel mehr am Brunnen sitzt? Schuf mein Ekel selber mir Flügel und quellenahnende Kräfte? Auf dem Baume Zukunft bauen wir unser Nest. Adler sollen uns einsamen Speise bringen in ihren Schnäbeln. Wahrlich, keine Speise, an der Unsaubere mitessen dürften. Feuer würden sie zu fressen wähnen und sich die Mäuler verbrennen. Wahrlich, keine Heimstätten halten wir hier bereit für Unsaubere. Eishöhle würde ihren Leibern unser Glück heißen und ihren Geistern. Und wie starke Winde wollen wir über ihnen leben, Nachbarn den Adlern, Nachbarn dem Schnee, Nachbarn der Sonne. Also leben starke Winde. Werft nur eure reinen Augen in den Born meiner Lust, ihr Freunde. Wie sollte er darob trübe werden? Entgegenlachen soll er euch mit seiner Reinheit. Und einem Winde gleich will ich einst noch zwischen sie blasen und mit meinem Geiste ihrem Geiste den Atem nehmen, so will es meine Zukunft. Wahrlich, ein starker Wind ist Zarathustra alle Niederungen. Und solchen Rat rät er seinen Feinden und allem, was spuckt und speit. Hütet euch, gegen den Wind zu speien. Also sprach Zarathustra. Von den Taranteln siehe. Das ist der Tarantelhöhle. Willst du sie selber sehen? Hier hängt ihr Netz. Rühre daran, dass es erzittert. Rache sitzt in deiner Seele. Wohin du beißest, da wächst schwarzer Schorf. Mit Rache macht dein Gift die Seele drehend. Also rede ich zu euch im Gleichnis, die ihr die Seelen drehend macht, ihr Prediger der Gleichheit. Taranteln seid ihr mir und versteckte Rachsüchtige. Aber ich will eure Verstecke schon ans Licht bringen. Darum lache ich euch ins Antlitz mein Gelächter der Höhe. Da kommt sie willig. Willkommen, Tarantel. Schwarz sitzt auf deinem Rücken dein Dreieck und Wahrzeichen. Und ich weiß auch, was in deiner Seele sitzt. Darum reiße ich an eurem Netze, dass eure Wut euch aus eurer Lügenhöhle locke, und eure Rache hervorspringe hinter eurem Wort, Gerechtigkeit. Denn dass der Mensch erlöst werde von der Rache, das ist mir die Brücke zur höchsten Hoffnung und ein Regenbogen nach langen Unwettern. Aber anders wollen es freilich die Taranteln. Das gerade heiße uns Gerechtigkeit, dass die Welt voll werde von den Unwettern unserer Rache, also reden sie miteinander. Und Wille zur Gleichheit, das selber soll fürderhin der Name für Tugend werden. Und gegen alles, was Macht hat, wollen wir unser Geschrei erheben. Ihr Prediger der Gleichheit, der Tyrannenwahnsinn der Ohnmacht schreit also aus euch nach Gleichheit. Eure heimlichsten Tyrannengelüste vermummen sich also in Tugendworte. Vergrämter Dünkel, verhaltener Neid, vielleicht eurer Väter Dünkel und Neid. Aus euch bricht's als Flamme heraus und Wahnsinn der Rache. Rache wollen wir üben und Beschimpfung an allen, die uns nicht gleich sind. So geloben sich die Tarantelherzen. Was der Vater schwieg, das kommt im Sohne zum Reden. Und oft fand ich den Sohn als des Vaters entblößtes Geheimnis. Den Begeisterten gleichen sie. Aber nicht das Herz ist es, was sie begeistert, sondern die Rache. Und wenn sie fein und kalt werden, ist's nicht der Geist, sondern der Neid, der sie fein und kalt macht. Ihre Eifersucht führt sie auch auf der Denkerpfade. Und dies ist das Merkmal ihrer Eifersucht, immer gehen sie zu weit. Dass ihre Müdigkeit sich zuletzt noch auf Schnee schlafen legen muss. Aus jeder ihrer Klagen tönt Rache, in jedem ihrer Lobsprüche ist ein Wehetun. Und Richtersein scheint ihnen Seligkeit. Also aber rate ich euch, meine Freunde, misstraut allen, in welchen der Trieb, zu strafen, mächtig ist. Das ist Volk schlechter Art und Abkunft, aus ihren Gesichtern blickt der Henker und der Spürhund. Misstraut allen denen, die viel von ihrer Gerechtigkeit reden. Wahrlich, ihren Seelen fehlt es nicht nur an Honig. Und wenn sie sich selber, die Guten und Gerechten, nennen, so vergesst nicht, dass ihnen zum Pharisäer nichts fehlt als Macht. Meine Freunde, ich will nicht vermischt und verwechselt werden. Es gibt solche, die predigen meine Lehre vom Leben, und zugleich sind sie Prediger der Gleichheit und Taranteln. Dass sie dem Leben zu Willen reden, ob sie gleich in ihrer Höhle sitzen, diese Gift spinnen, und abgekehrt vom Leben, das macht, sie wollen damit wehe tun. Solchen wollen sie damit wehe tun, die jetzt die Macht haben, denn bei diesen ist noch die Predigt vom Tode am besten zu Hause. Wäre es anders, so würden die Taranteln anders lehren, und gerade sie waren ehemals die besten Weltverleumder und Ketzerbrenner. Mit diesen Predigern der Gleichheit will ich nicht vermischt und verwechselt sein. Denn so redet mir die Gerechtigkeit, die Menschen sind nicht gleich. Auf 1000 Brücken und Stegen sollen sie sich drängen zur Zukunft, und immer mehr Krieg und Ungleichheit soll zwischen sie gesetzt sein. So lässt mich meine große Liebe reden. Erfinder von Bildern und Gespenstern sollen sie werden in ihren Feindschaften, und mit ihren Bildern und Gespenstern sollen sie noch gegeneinander den höchsten Kampf kämpfen. Gut und böse, und reich und arm, und hoch und gering, und alle Namen der Werte. Waffen sollen es sein und klirrende Merkmale davon, dass das Leben sich immer wieder selber überwinden muss. In die Höhe will es sich bauen mit Pfeilern und Stufen, das Leben selber. In weite Fernen will es blicken und hinaus nach seligen Schönheiten. Darum braucht es Höhe. Und weil es Höhe braucht, braucht es Stufen und Widerspruch der Stufen und Steigenden. Steigen will das Leben und steigend sich überwinden. Und seht mir doch, meine Freunde. Hier, wo der Tarantelhöhle ist, heben sich eines alten Tempels Trümmer aufwärts. Seht mir doch mit erleuchteten Augen hin. Wahrlich. Wer hier einst seine Gedanken in Stein nach oben türmte, um das Geheimnis alles Lebens wusste er gleich dem Weisesten. Dass Kampf und Ungleiches auch noch in der Schönheit sei, und Krieg um Macht und Übermacht, das lehrt er uns hier. Im deutlichsten Gleichnis, wie sich göttlich hier Gewölbe und Bogen brechen, im Ringkampfe, wie mit Licht und Schatten sie wieder einander streben, die göttlich Strebenden. Also sicher und schön lasst uns auch Feinde sein. Meine Freunde, göttlich wollen wir wieder einander streben. Wehe! Da biss mich selber die Tarantel. Meine alte Feindin. Göttlich sicher und schön biss sie mich in den Finger. Strafe muss sein und Gerechtigkeit, so denkt sie. Nicht umsonst soll er hier der Feindschaft zu Ehrenlieder singen. Ja! Sie hat sich gerecht. Und wehe! Nun wird sie mit Rache auch noch meine Seele drehend machen. Dass ich mich aber nicht drehe, meine Freunde, bindet mich fest hier an diese Säule. Lieber noch säulenheiliger will ich sein, als Wirbel der Rachsucht. Wahrlich, kein Dreh- und Wirbelwind ist Zarathustra. Und wenn er ein Tänzer ist, nimmermehr doch ein Taranteltänzer. Also sprach Zarathustra. Und sie sollen es auch nicht werden. Was wäre denn meine Liebe zum Übermenschen, wenn ich anders spreche? Von den berühmten Weisen dem Volke habt ihr gedient und des Volkes Aberglauben, ihr berühmten Weisen alle, und nicht der Wahrheit. Und gerade darum zollte man euch Ehrfurcht. Und darum auch ertrug man euren Unglauben, weil er ein Witz und Umweg war zum Volke. So lässt der Herr seine Sklaven gewähren und ergötzt sich noch an ihrem Übermute. Aber wer dem Volke verhasst ist wie ein Wolf den Hunden. Das ist der freie Geist, der Fesselfeind, der Nichtanbeter, der in Wäldern Hausende. Ihn zu jagen aus seinem Schlupfe. Das hieß immer dem Volke, Sinn für das Rechte, gegen ihn hetzt es noch immer seine scharfzahnigsten Hunde. Eurem Volke wolltet ihr Recht schaffen in seiner Verehrung. Das hießet ihr, Wille zur Wahrheit, ihr berühmten Weisen. Und euer Herz sprach immer zu sich, vom Volke kam ich, von dorther kam mir. Auch Gottes Stimme, denn die Wahrheit ist da, ist das Volk doch da. Wehe, wehe den Suchenden. Also scholl es von jeher. Hartnackig und klug, dem Esel gleich, wart ihr immer als des Volkes Fürsprecher. Und nun wollte ich, ihr berühmten Weisen, ihr würfet endlich das Fell des Löwen ganz von euch. Das Fell des Raubtiers, das buntgefleckte, und die Zotten des Forschenden, Suchenden, Erobernden. Ach, dass ich an eure Wahrhaftigkeit glauben lerne, dazu müsstet ihr mir erst euren verehrenden Willen zerbrechen. Und mancher Mächtige, der gut fahren wollte mit dem Volke, spannte vor seine Rosse noch, ein Eselein, einen berühmten Weisen. Wahrhaftig, so heiße ich den, der in götterlose Wüsten geht und sein verehrendes Herz zerbrochen hat. Im gelben Sande und verbrannt von der Sonne schielt er wohl durstig nach den quellenreichen Eilanden, wo Lebendiges unter dunklen Bäumen ruht. Aber sein Durst überredet ihn nicht, diesen Behaglichen gleich zu werden. Denn wo Oasen sind, da sind auch Götzenbilder. Hungernd, gewalttätig, einsam, gottlos. So will sich selber der Löwenwille. Frei von dem Glück der Knechte, erlöst von Göttern und Anbetungen, furchtlos und fürchterlich, groß und einsam. So ist der Wille des Wahrhaftigen. In der Wüste wohnten von je die Wahrhaftigen, die freien Geister, als der Wüste Herren. Aber in den Städten wohnen die gut gefütterten, berühmten Weisen, die Zugtiere. Immer nämlich ziehen sie, als Esel, des Volkes Karren. Nicht, dass ich ihnen darob zürne. Aber dienende bleiben sie mir und Angeschirrte, auch wenn sie von goldnem Geschirre glänzen. Denn so spricht die Tugend. Musst du Diener sein, so suche den, welchem dein Dienst am besten nützt. Der Geist und die Tugend deines Herrn sollen wachsen, dadurch, dass du sein Diener bist, so. Wächsest du selber mit seinem Geiste und seiner Tugend. Und wahrlich, ihr berühmten Weisen, ihr Diener des Volkes. Ihr selber wuchset mit des Volkes Geist und Tugend, und das Volk durch euch. Zu euren Ehren sage ich das. Aber Volk bleibt ihr mir auch noch in euren Tugenden. Volk mit blöden Augen, Volk, das nicht weiß, was Geist ist. Geist ist das Leben, das selber ins Leben schneidet, an. Der eigenen Qual nährt es sich das eigene Wissen, wusstet ihr das schon? Und oft waren sie gute Diener und Preiswürdige. Und des Geistes Glück ist dies, gesalbt zu sein und durch Tränen geweiht zum Opfertier, wusstet ihr das schon? Und die Blindheit des Blinden und sein Suchen und Tappen soll noch von der Macht der Sonne zeugen, in die er schaute, wusstet ihr das schon? Ihr kennt nur des Geistes Funken. Aber ihr seht den Amboss nicht, der er ist, und nicht die Grausamkeit seines Hammers. Wahrlich, ihr kennt des Geistes Stolz nicht. Aber noch weniger würdet ihr des Geistes Bescheidenheit ertragen, wenn sie einmal reden wollte. Und niemals noch durftet ihr euren Geist in eine Grube von Schnee werfen, ihr seid nicht heiß genug dazu. So kennt ihr auch die Entzückungen seiner Kälte nicht. Und mit Bergen soll der Erkennende bauen lernen. Wenig ist es, dass der Geist Berge versetzt, wusstet ihr das schon? In allem aber tut ihr mir zu vertraulich mit dem Geiste. Und aus der Weisheit machtet ihr oft ein Armen- und Krankenhaus für schlechte Dichter. Ihr seid keine Adler, so erfuhrt ihr auch das Glück im Schrecken des Geistes nicht. Und wer kein Vogel ist, soll sich nicht über Abgründen lagern. Ihr seid mir laue, aber kalt strömt jede tiefe Erkenntnis. Eiskalt sind die innersten Brunnen des Geistes, ein Labsal heißen Händen und Handelnden. Ehrbar steht ihr mir da und steif und mit geradem Rücken, ihr berühmten Weisen. Euch treibt kein starker Wind und Wille. Dem Segel gleich, zitternd vor dem Ungestüm des Geistes, geht meine Weisheit über das Meer, meine wilde Weisheit. Aber ihr Diener des Volkes, ihr berühmten Weisen, wie könntet ihr mit mir gehen? Also sprach Zarathustra. Saht ihr nie ein Segel über das Meer gehen, geründet und gebläht und zitternd vor dem Ungestüm des Windes? Das Nachtlied Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es, nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden. Und auch meine Seele ist das Lied eines Liebenden. Ein ungestilltes, unstillbares ist in mir, das will laut werden. Eine Begierde nach Liebe ist in mir, die redet selber die Sprache der Liebe. Ach, dass ich dunkel wäre und nächtig. Wie wollte ich an den Brüsten des Lichts saugen? Und euch selber wollte ich noch segnen, ihr kleinen Funkelsterne und Leuchtwürmer droben. Und selig sein ob eurer Lichtgeschenke. Licht bin ich. Ach, dass ich Nacht wäre. Aber dies ist meine Einsamkeit, dass ich von Licht umgürtet bin. Aber ich lebe in meinem eigenen Lichte, ich trinke die Flammen in mich zurück, die aus mir brechen. Ich kenne das Glück des Nehmenden nicht, und oft träumte mir davon, dass Stehlen noch seliger sein müsse als Nehmen. Das ist meine Armut, dass meine Hand niemals ausruht vom Schenken. Das ist mein Neid, dass ich wartende Augen sehe und die erhellten Nächte der Sehnsucht. O Unseligkeit aller Schenkenden! O Verfinsterung meiner Sonne! O Begierde nach Begehren! O Heißhunger in der Sättigung! Sie nehmen von mir, aber rühre ich noch an ihre Seele? Eine Kluft ist zwischen Geben und Nehmen, und die kleinste Kluft ist am letzten zu überbrücken. Ein Hunger wächst aus meiner Schönheit. Wehe tun möchte ich denen, welchen ich leuchte, berauben möchte ich meine Beschenkten. Also hungere ich nach Bosheit. Die Hand zurückziehend, wenn sich schon ihr die Hand entgegenstreckt, dem Wasserfalle gleich zögernd, der noch im Sturze zögert, also hungere ich nach Bosheit. Mein Glück im Schenken erstarb im Schenken, meine Tugend wurde ihrer selber müde an ihrem Überflusse. Wer immer schenkt, dessen Gefahr ist, dass er die Scham verliere. Wer immer austeilt, dessen Hand und Herz hat Schwielen vor lauter Austeilen. Solche Rache sind meine Fülle aus. Solche Tücke quillt aus meiner Einsamkeit. Mein Auge quillt nicht mehr über vor der Scham der Bittenden. Meine Hand wurde zu hart für das Zittern gefüllter Hände. Wohin kam die Träne meinem Auge und der Flaum meinem Herzen? O Einsamkeit aller Schenkenden! O Schweigsamkeit aller Leuchtenden! Viel Sonnenkreisen im öden Raume. Zu allem, was dunkel ist, reden sie mit ihrem Lichte, mir schweigen sie. O, dies ist die Feindschaft des Lichts gegen Leuchtendes, erbarmungslos wandelt es seine Bahnen. Unbillig gegen Leuchtendes im tiefsten Herzen, kalt gegen Sonnen, also wandelt jede Sonne. O, ihr erst seid es, ihr Dunklen, ihr Nächtigen, die ihr Wärme schafft aus Leuchtendem. O, ihr erst trinkt euch Milch und Labsal aus des Lichtes Eutern. Ach, Eis ist um mich, meine Hand verbrennt. Sich an Eisigem. Ach, Durst ist in mir, der schmachtet nach eurem Durste. Nacht ist es, ach, dass ich Licht sein muss. Und Durst nach Nächtigem. Und Einsamkeit. Nacht ist es, nun bricht wie ein Born aus. Mir mein Verlangen nach Rede verlangt mich. Einem Sturme gleich fliegen die Sonnen ihre Bahnen, das ist ihr Wandeln. Ihrem unerbittlichen Willen folgen sie, das ist ihre Kälte. Nacht ist es, nun reden lauter alle springenden Brunnen. Das Tanzlied eines Abends ging Zarathustra mit seinen Jüngern durch den Wald. Und als er nach einem Brunnen suchte, siehe, da kam er auf eine grüne Wiese, die von Bäumen und Gebüsch still umstanden. war. Auf der tanzten Mädchen miteinander. Sobald die Mädchen Zarathustra erkannten, ließen sie vom Tanze ab. Zarathustra aber trat mit freundlicher Gebärde zu ihnen und sprach diese Worte. Lasst vom Tanze nicht ab, ihr lieblichen Mädchen. Kein Spielverderber kam zu euch mit bösem Blick, kein Mädchenfeind. Und auch meine Seele ist ein springender Brunnen. Nacht ist es. Nun erwachen alle Lieder der Liebenden.